eine für alle Möglichkeiten einer transnationalen Plattform für öffentlich-rechtlichen und oder, füge ich mal dazu, auch private Inhalte in Europa. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Runde hier zusammenkommen. Ich freue mich über das Interesse. Wir haben offensichtlich ein Thema getroffen oder hiermit aufgegriffen. Wir haben es ja nicht erfunden, aber ein Thema aufgegriffen, das interessiert. Und wir wollen in den nächsten 2 Stunden uns mit der Idee von Plattformen, einer Plattform, in welcher Konstruktion, die auch immer sein könnte, auseinandersetzen. Mein Name ist Martin Rabanus, ich bin Kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion jetzt seit etwa einem Jahr. Und ich freue mich, an die Tradition meines Vorgängers Martin Dörrmann auch anknüpfen zu können, diesen medienpolitischen Dialog zu machen. Ich fand die letzte Runde schon sehr interessant und diese Runde wird es sicherlich auch. Sie wird deswegen besonders interessant wegen unserer Gäste, die ich jetzt herzlich begrüßen darf. Ich freue mich, dass Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender und Intendant des Bayerischen Rundfunks, hier zu uns gekommen ist. Er brachte die Idee einer öffentlich-rechtlichen Plattform mit Beteiligung privater Rundfunkanbieter, Verlage, Institutionen, Wissenschaft und Kultur maßgeblich mit ins Gespräch und wirbt dafür auch in Interviews. Insgesamt sieht er den öffentlichen Raum als entscheidenden Ort für die Entfaltung von Grundrechten und die Herstellung von Öffentlichkeit. So war es jedenfalls auch in der FAZ vor wenigen Tagen zu lesen. Herzlich willkommen, Herr Wilhelm. Freue mich auch, dass Cornelia Holsten hier ist. Sie ist Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und Direktorin der Landesmedienanstalt Bremen. In der Direktorenkonferenz werden Grundsätze medienpolitischer Weichenstellungen zu den Themen Recht, Konvergenz und Europa vorbereitet. Die 14 Landesmedienanstalten sind zuständig für die Zulassung und die Aufsicht über den privaten Radio- und Fernsehmarkt, die Veranstalter und unterstützen die Einführung auch neuer Übertragungstechnologien. Herzlich willkommen, Frau Holsten. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass Professor Dr. Barbara Thomas hier ist. Sie ist Professorin am Institut für Medienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum und lehrt über Mediensysteme im internationalen Vergleich, veröffentlichte zum Beispiel über Migration und Vielfalt im öffentlichen Rundfunk in Europa und ist Mitverfasserin der 10 Thesen in einem offenen Brief zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein Vorschlag darin ist die Idee einer gemeinsamen, offenen und nicht kommerziellen Plattform aller öffentlich-rechtlichen Anbieter als Public Open Space. Herzlich willkommen, Frau Thomas. Last but not least, Professor Dr. Gerhard Pfenning. Ich freue mich, dass auch Sie hier sind. Sie sind Sprecher der Initiative Urheberrecht. In der Initiative vertreten sind 35 Verbände und Gewerkschaften, die die Interessen von insgesamt rund 140.000 Urheberinnen und Urhebern und ausübenden Künstlern vertritt. Die Initiative fordert beispielsweise mit Bezug auf die Trilogverhandlungen zur Plattformverantwortlichkeit in der EU einen wirksamen Schutz der Interessen der Urheber, damit europäische Urheberinnen und Künstler sicher an Gewinnen, auch die generiert werden, beteiligt werden. Herzlich willkommen, Herr Pfennig, schön, dass Sie auch da sind. Zum Thema selbst, das wissen Sie, Plattformen sind in aller Munde, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das gerade eben von meinem Kollegen Jens Zimmermann, unserem digitalpolitischen Sprecher, erfahren. Es war mir ehrlich gesagt entgangen, dass Apple jetzt offenkundig eine Plattform, einen Dienst, einen quasi Flatrate-Dienst für Verlagsprodukte in Vorbereitung ist, aber das vielleicht nur am Rande. Es gibt unterschiedliche Ideen im Moment zu den Plattformen, nicht kommerziellen, zu dem Thema Open Space, das ist gesagt worden. Wie also sollte man das aufbauen? Fragen sind, wie können also solche Kommunikationsräume entstehen? Wie kann man, wer könnte sich beteiligen? Was würde das kosten? Würde sich der Aufwand lohnen? Und derlei Dinge mehr. Wir haben vielleicht noch 2 Beispiele, will ich gerne benennen, die aktuell im politischen Raum eine Rolle spielen. Das eine ist der Aachener Vertrag, am 22. Januar unterzeichnet. Der sieht die Schaffung einer digitalen Plattform für audiovisuelle Inhalte und Informationsangebote vor. Also das wird darin angeregt als quasi Kooperationsprojekt zwischen der Deutschen Welle und dem französischen Auslandsrundfunk, da zu schauen, ob man eine gemeinsame digitale Medienplattform aufsetzen kann. Und wer am Rande der Berlinale vielleicht sogar selber dabei war oder aufmerksam das verfolgt hat, hat auch mitbekommen, dass ZDF Kultur jetzt als eine Kulturplattform, Teil der ZDF Mediathek, aus der Taufe gehoben worden ist, als Kooperation mit 35 Partnern, unter anderem auch Museen, Festspiele im digitalen Kulturraum. Also, es gibt eine Fülle von Punkten. Wir wollen mit unserem medienpolitischen Dialog heute einen Diskussionsraum genau darüber eröffnen. Ich will an der Stelle auch noch dazu sagen, wir stehen zu der dualen Medienordnung, wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland haben. Wir wollen die stärken. Wir stehen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso wie auch zu dem anderen Teil. Also, was ist zu tun, um das Ganze konkurrenzfähig, modern, nicht nur heutig, sondern sogar für morgen und übermorgen aufzustellen? Das interessiert uns heute. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Und Herr Wilhelm, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank, Herr Rabanus, und danke auch an die Bundestagsfraktion der SPD, dass sie sich dieses wichtigen Themas an so prominenter Stelle annimmt. Es ist unübersehbar, und Sie haben es erwähnt, dass das Thema jetzt gleichsam in der Luft liegt. Es gibt unzählige Annäherungen an das Thema, zum einen von Seiten derer, die sagen, die digitale Infrastruktur im weitesten Sinne ist eine kritische Infrastruktur für ein Land wie Deutschland, für Europa, und die Abhängigkeit, die da entstanden ist von amerikanischen und chinesischen Technologien, aber auch Zulieferungen, Geschäftsmodellen, ist sozusagen jenseits des für uns aus strategischer Sicht Erträglichen. Das war ein Aspekt, der etwa bei der Sicherheitskonferenz vergangene Woche in München dominierte. Das ist eine sehr globale Betrachtung, die eigentlich letztendlich auf die Absicherung der Souveränität bei großen strategischen Anforderungen abzielt. Es gibt die Annäherung derer, die sagen, es geht um die kulturelle Selbstbehauptung Europas. Also wie können wir sozusagen die Vielfalt des Lebens, die Vielfalt der Themen, die Vielfalt der Inhalte auch jeweils adäquat abbilden auf Plattformen und in Geschäftsmodellen, die genau Anreize auch setzen, dass diese Vielfalt jeweils dann gewahrt bleibt oder womöglich, weil tatsächlich ja unsere Gesellschaften immer noch vielfältiger werden, dass die Vielfalt sogar noch wächst. Es gibt die Annäherung an das Thema von denen, die jetzt sehr stark Inhalte getrieben sind, die finden, dass die Bedingungen, die wir bekommen auf den amerikanischen großen Plattformen, Facebook, Google, YouTube und so weiter, uns nicht zufriedenstellen können, was zum Beispiel den Zugang zu Daten über das Nutzungsverhalten anlangt, wo wir ja jeweils nur mit einem ganz, ganz kleinen Bruchteil dessen abgefunden werden, was die Plattformbetreiber selbst an Daten erheben. Die finden, dass der Respekt vor der kreativen Leistung, vor der eigentlichen Wertschöpfung nicht adäquat honoriert wird, aber auch nicht in der Absenderkennung sich angemessen wiederfindet, und die natürlich auch übergreifend finden, dass unsere Traditionen, unser Verständnis auch von Schutz der Privatsphäre, von Datenschutz dabei nicht eben in dem erforderlichen Ausmaß gewahrt bleibt. Und letzter Punkt, und da komme ich eigentlich her, wiewohl ich natürlich auch gerade dem letztgenannten Punkt Zuneige, weil wir auch Inhalteanbieter sind, aber wo meine Analyse jetzt seit 2 Jahren ansetzt, ist, dass wir einen Bruch im sogenannten öffentlichen Raum haben. Die Grundüberlegung ist ja, weil auch das Grundgesetz jetzt demnächst 70 wird, dass immer anerkannt worden ist, Demokratien können auch verspielt werden. Rechtsstaatlichkeit kann verloren gehen. Wir haben das geschichtlich leidvoll erleben müssen. Und manche Entwicklungen in manchen Ländern Europas geben da in der Tat auch Anlass zur Sorge. Also Polarisierung, wachsende Frontstellungen in Gesellschaften, Verlust an Zusammenhalt, Verlust auch an gemeinsamer Perspektive führt sozusagen über eine Kette von Entwicklungen am Ende auch dann zu Störanfälligkeit der Demokratie selbst. Und wie man sozusagen aus den Wertentscheidungen des Grundgesetzes nie wieder Diktatur, nie wieder Angriffskrieg den öffentlichen Raum gestaltet hat, war, wie ich sagte, eine tiefe Gedankenarbeit. Das war nicht einfach mal so nebenbei erworben, sondern das war eine sehr fundierte Beschäftigung mit der Materie in jederlei Hinsicht. Und bei allen Weiterungen des öffentlichen Raumes ging es immer um die ganz klare Analyse, welche Art von Inhalten wollen wir mit welcher Sichtbarkeit, mit welchem Stellenwert, durch welche Geschäftsmodelle dort zulassen. So war ja etwa die Einführung des privaten Rundfunks intensiv begleitet von Rahmensetzungen, ein jahrelanger, höchst kontrovers geführter Streit, aber in der Sache. Und es ging dabei immer darum, Wertentscheidungen, die für unser Land als prägend angesehen wurden, dann tatsächlich auch zu wahren. Niemand staatlicherseits bildete sich ein, das bildet sich ja auch Gott sei Dank beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon niemand ein und erst umso weniger beim privaten Rundfunk, dass der Staat selbst etwa Sendungen gestalten wollte, dass er selbst Kommentare sprechen wollte und dergleichen. Es ging nur darum, den Rahmen zu setzen, Spielregeln festzulegen und dann sozusagen in Verantwortung des Marktes, in Unternehmerschaft, dazu unterschiedlichste Akteure zu gewinnen durch Lizenzvergaben und dergleichen, die eben dann Inhalte autonom erstellen, in pluraler Vielfalt, in Rede und Gegenrede, was eben einfach eine freiheitliche Gesellschaft ausmacht. Und meine These ist also, dass wir diese durchgängige Gestaltung des öffentlichen Raumes immer unter der Überschrift, wie können wir die demokratische Vielfalt, die rechtsstaatliche Gewährleistung erhalten, wahren, ausbauen und sie nicht verspielen, dass das bei dieser letzten Weiterung des öffentlichen Raumes ins Digitale hinein nie ganzheitlich gedacht worden ist, sondern wir haben tatsächlich aufgrund vieler sehr nützlicher Dienstleistungen ein Maß an Wahlfreiheiten erlebt, auch durchaus eine Bereicherung mit vielen Inhalten, durchaus auch Erleichterung im Leben vieler Menschen. Und dieser zusätzliche Nutzen führte eben dazu, dass sich bestimmte Entwicklungen dann auch sehr schnell durchsetzen konnten am Markt. Und jetzt sind, wenn Sie so wollen, Google, vor allem auch mit YouTube und der Suchmaschine sowieso, aber auch Facebook, sind eigentlich neben ihrer primären Eigenschaft als Unternehmer mit einem Geschäftsmodell auch sowas wie Garanten des öffentlichen Raumes im Digitalen geworden, was ihr Geschäftsmodell natürlich nicht hergibt, wozu sie auch nicht auf die Welt gekommen sind und was zusätzlich noch dadurch erschwert wird, dass sie in der amerikanischen Rechtstradition wurzeln und die ist bei ganz vielen Ausprägungen im Verfassungsrecht eben bedeutsam anders. Freedom of Speech hat andere Schranken, andere Gewährleistungskernbereiche als etwa die Meinungsfreiheit im Grundgesetz, weil wir auch halt auch eine andere Geschichte haben, weil Lehren aus der Geschichte jeweils mit anderem Gewicht auf die Verfassungsgerichte wirken und wir hier halt auch, und das ist gar nicht schlimm, in dem Sinne unter freien Gesellschaften uns unterscheiden. Also ich sage, wir müssen diese Gedankenarbeit nachholen, nachdem sie misslicherweise versäumt worden ist und wir in einen faktischen Zustand geraten sind, der allerdings einen Wertungsbruch zu anderen wichtigen Entwicklungen des öffentlichen Raumes darstellt. Wir müssen diese Entwicklung, die Denkarbeit nachholen und wir brauchen, meine ich, eine Ergänzung zu den weiterhin ja sinnvollen, aber auch im Detail noch näher zu regulierenden Geschäftsmodellen der amerikanischen privaten Anbieter. Und wie wir das ausgestalten, ist keine Sache, weil das immer so schnell in einem Kurzpass den Inhalteanbietern zugespielt wird, etwa des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder der Zeitungen, wie auch immer. Das ist primär eine politische Aufgabe. Also ich sehe hier vor allem Parlamente, Parteien am Zug, die genau wie das damals beim Thema privater Rundfunk und bei vielen anderen Gestaltungsfragen der Fall war, diese konzeptionelle Arbeit leisten müssen. Wir begleiten die gerne, wir bringen uns ein. Jeder von uns hat ja auch staatsbürgerlich dazu jeweils eine Meinung. Aber Inhalteanbieter, vielleicht auch das noch knapp ergänzt, fänden es in jedem Falle reizvoll, eine zusätzliche Alternative zu haben zu YouTube, Google, Facebook, um vielleicht mit anderen Schwerpunkten dann unsere Inhalte so verbreitet zu sehen, dass es auch bei den politisch bedeutsameren, bei den wertegebundenen Inhalten eine öffentliche Debatte ermöglicht, Teilhabe ermöglicht, aber geerdet sozusagen durch unsere geschichtlichen und rechtlichen Erfahrungen. Also ich glaube, hier wäre eine zusätzliche Möglichkeit für uns von großem Wert. Und in diesem Sinne spreche ich auch jetzt seit 2 Jahren mit wichtigen Partnern, sowohl innerhalb der Europäischen Rundfunkunion, die Kollegen France Television zum Beispiel, BBC und so weiter auf Spitzenebene, die großes Interesse hätten, wenn in Europa oder auch nur in Teilen von Europa hier eine Alternative entsteht, diese dann auch zu nutzen und zu begleiten. Und darüber hinaus eben die Anliegen, die wir sowieso im Regulierungsprozess immer einbringen, also Brand Attribution und diese ganzen Themen, die Sie alle bestens kennen, jeweils dort auch verwirklicht zu sehen. Also wir sind sehr offen dafür. Wir werden uns, glaube ich, da auch kritisch, konstruktiv beteiligen. Ich sehe uns nicht allein am Zug, möglicherweise mit einer beachtlichen Rolle dabei, aber für die Konzeption, für die Denkarbeit nicht allein am Zug, sondern hier muss die Politik eigentlich ganzheitlich vorgehen und Wertungen, die sie für den öffentlichen Raum jeweils vorgenommen hat, im Ringen um gesetzgeberische Lösungen dann auch durchhalten, weil gleiche Lebenssachverhalte sozusagen gleich gelöst werden sollen. Und vielleicht dann nur noch ein einziges Beispiel, weil es so schlagend ist. Es wäre niemandem erlaubt, einen Sender zu betreiben oder eine Zeitschrift herauszugeben für rassistische Inhalte. Es wäre auch nicht erlaubt, Straßensammlungen zu machen, damit mit der Geldbüchse herumzugehen, große öffentliche Kundgebungen dazu zu machen und dergleichen. Sie können aber in bestimmten sozialen Netzwerken wirkungsgleich genau dieses machen, eigene Communities bilden und damit in einem echten Wertungsbruch im öffentlichen Raum diese Inhalte propagieren, ausbeuten und zu einer Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Und dieses Fragmentieren des öffentlichen Raumes, Aufladung mit sehr, sehr problematischen Inhalten, soweit sie dann eben auch rechtlich wertegebunden sind, wird unser Land, das glaube ich wirklich aus langjähriger Beschäftigung mit den Verhältnissen, nicht aushalten. Da werden wir einen Preis dafür zahlen und der wäre mir persönlich zu hoch. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. War jetzt nicht wieder erwähnt. Wir haben gesagt, so 10 Minuten pro Eingangsimpuls hat Herr Wilhelm quasi Punktlandung gemacht. Und das Gleiche wird Frau Holsten sicherlich auch tun. Ich gebe weiter an Sie.
Vielen herzlichen Dank, liebe Herr Rebanus, sehr geehrte Damenabgeordnete, wenn ich das richtig sehe, und sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen, das lautet: Wer den Algorithmus hat, hat die Macht. Und Sie kennen das vielleicht, es stammt von niemand Geringerem als Matthias Schweighöfer aus der Serie You Are Wanted, ein Prime Originals. Und wie Sie hätte ich niemals gedacht, dass ich in diesem Haus einmal mit einem Zitat von Herrn Schweighöfer beginnen würde. Aber es zeigt einfach so deutlich, worum sich nach meiner Ansicht alles dreht, um den Algorithmus und wer ihn hat. Sie sind vielleicht ein genauso großer Binge-Watcher und Binge-Watching-Fan wie ich und haben wahrscheinlich zu Hause auch Amazon Prime und Netflix zu Hause und schauen sich vielleicht gerne auch Serien an, die sich um KI und Algorithmen und Zukunftsvisionen drehen. Und die Frage lautet, kann die ARD das beispielsweise auch, ZDF, kann man genauso fragen, ja. Und das kann man uneingeschränkt bejahen, wenn man an den ein oder anderen Tatort aus dem letzten Jahr denkt. In einem Fall erinnere ich mich daran, dass eine KI als Zeugin vernommen worden ist. Klar, uneingeschränkt, das können die auch. Was sie nicht können, ist, wie die großen Plattformen so genau zu erheben, was ist der Geschmack der Nutzer, und vor allem können sie den Nutzergeschmack nicht steuern. Das können aber die Plattformen. Und das ist deswegen so bemerkenswert, weil nach unseren Zahlen, die wir mit dem Digitalisierungsbericht seit immerhin 15 Jahren erheben, wir natürlich überhaupt gar keinen Zweifel mehr daran haben, dass Video-on-Demand-Nutzung das ist, wo die Reise hingeht. Aber wir sehen auch sehr deutlich, dass die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, aber auch der Privaten ganz viel genutzt werden. Also da ist die Nutzung nicht eindeutig auf Amazon Prime, Netflix und YouTube verschoben. Das wissen die auch und die holen natürlich auf. Und ich verstehe, dass man darauf reagieren will und kann aus Sicht der Medienaufsicht sagen, alles, was ein Angebot vervielfältigt, was also für die Meinungs- und Medienvielfalt bereichernd ist, wird von uns grundsätzlich unterstützt. Zumal ich davon ausgehe, dass es eine Frage der Zeit ist, bis der Begriff Netflixen in den Duden aufgenommen wird und nicht nur erste Fußmatten diesen Spruch tragen, bitte nicht stören, am Netflixen. Wenn das Wort aber nicht wäre und Sie haben schon leidvolle Erfahrungen mit den ersten Plattformideen machen müssen, nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch die Privaten, alle haben es versucht vor einigen Jahren und das Bundeskartellamt hat Germany's Gold und Amazonas eine fette Absage erteilt. Und was schaut sich das Bundeskartellamt dann natürlich besonders an? Ist so eine Plattform zugangsoffen gedacht? Das wird ein sehr, sehr großer Aspekt sein. Und es wird immer wieder auf die Frage sich konzentrieren, entscheidet einer alleine, was angeboten wird und für welchen Preis und wie lange beispielsweise es angeboten wird. Andererseits kann man feststellen, dass im Sommer letzten Jahres die neue Idee von ProSieben, Sat.1 und Discovery vom Bundeskartellamt nicht beanstandet wurde und 7TV im Moment das gemeinsame OTT-Angebot ausbaut. Allerdings hat das Bundeskartellamt auch gesagt, wenn weitere Player dazukommen, wenn weitere Inhalte dazukommen, dann möchten wir uns das gerne nochmal anschauen, sodass der erste juristische Reflex auf eine Idee einer Superplattform natürlich die Frage ist, kriegt man das kartellrechtlich korrekt hin? Aber ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht ganz besonders und der betrifft die Auffindbarkeit und den Zugang der Inhalteanbieter zu einer Plattform. Da kommt die Medienaufsicht mit der Plattformregulierung natürlich ins Spiel. Wir sind es gewöhnt, sofort zu schauen, verbirgt sich hinter irgendeiner Regelung eine mögliche Diskriminierung? Gibt es einen chancengleichen Zugang für alle? Und wie ist es eigentlich mit dem Schutz der Nutzer? Hat jeder die Möglichkeit des Zugangs zu gleichen Inhalten? Hat er eine Einsicht darin, wie seine Anfragen personalisiert werden und angepasst werden? Und deswegen haben wir aus medienregulatorischer Sicht sicher nicht den Reflex, von vornherein zu sagen, das geht überhaupt nicht. Aber es gibt halt besondere Rahmen, die mir wichtig sind und die ich auch gerne heute in diesem Zusammenhang schon ansprechen würde. Denn bei aller Begeisterung, die ich wirklich habe für die Zurückeroberung des Internets, und darum geht es ja auch ein Stück weit, glaube ich, wir brauchen am allermeisten konkrete Infos, was sich hinter der Idee einer Superplattform, einer großen Plattform hier verbirgt. Die Idee, ich erzähle Ihnen medienregulatorisch, was genau zu berücksichtigen ist, ist so ähnlich, als wenn Sie mir sagen, Frau Holsten, stellen Sie schon mal den Zug auf die Schienen, aber die Gleise sind noch nicht verlegt. Das macht es mir gar nicht so einfach, hier ein medienrechtliches Repetitorium vorzutragen. Darum möchte ich das gerne anders beleuchten. Und zwar habe ich mich gefragt, was würde ich eigentlich tun, wenn Sie mich zur Projektleiterin für die Superplattform machen würden. Ich habe immer schon eine überaktive Vorstellungskraft in die Zeugnisse geschrieben bekommen. Deswegen lassen Sie mich das vielleicht einmal versuchen. Wenn ich die Projektleitung für so ein Projekt hätte, würde ich als erstes von dem Begriff Qualitätsangebote Abstand nehmen. Und zwar deshalb, weil immer wieder die Frage im Raum steht, wer definiert Qualität? Was ist Qualität? Ist ein Genre Qualität oder ein Anbieter? Um das gleich vorwegzunehmen, die alten Spielchen, die unsere Vorgänger noch gespielt haben, ist Qualität, das, was von den Öffentlich-Rechtlichen kommt, und der Rest ist irgendwie Bubu. Das sollte man in solchen zukunftsgewandten Themen nicht mehr diskutieren. Da sind wir, glaube ich, drüber hinweg. Und wenn ich schon mal Chefin wäre, würde ich auch noch weitere Dinge tun wollen. Ich würde zum Beispiel Definitionen schaffen und würde versuchen, Antworten zu geben, worum es eigentlich geht. Soll es eine Art europäisches YouTube werden? Wenn das so wäre, würde ich alles daran setzen, aus den Fehlern, die YouTube in der Vergangenheit getan hat, zu lernen und würde sagen, wir schaffen etwas Besseres. Und die Frage, die ich auch sofort beantworten würde, ist, ist so eine Idee offen für alle Marktbeteiligten? Gibt es also keine Unterschiede in unserem wirklich wertvollen dualen System zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern? Und ich würde Antworten auf die Fragen liefern, wie soll so eine Plattform finanziert werden? Geht es in Wahrheit um Paid Content? Geht es um Werbefinanzierung? Geht es um Kosten, die jemand zahlen muss, um Zugang zu so einer Plattform zu haben? Und ich würde noch einen Schritt davor einen Blick auf die Marktbedürfnisse richten und würde mir noch mal anschauen, wonach ruft eigentlich der Nutzer. Denn ist es so, dass wenn es so eine, ich nenne es mal eine faire Plattform, wenn es die gäbe, würden alle ihr Netflix und ihr Amazon Prime-Abo kündigen und würden sie zur fairen Plattform gehen, also in sehen Sie es mir nach, wenn ich sage, zum Angebot der Guten, würden die das tun? Oder würde man, genau wie es auch im amerikanischen Markt der Fall ist, natürlich die anderen Abos weiterlaufen? Ich kann Ihnen sagen, wir haben zu Hause, und der ein oder andere weiß das von Ihnen, ich habe ja einen großen Spaß mit Pubertisten, die mit mir in einer WG leben. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir nicht mindestens drei Angebote in Richtung Netflix haben, dann ist das nach Ansicht der mit mir zu Hause Lebenden ein Fall für das Jugendamt. Wenn ich eine Plattform gründen würde, dann würde ich mir die Gedanken machen, es so zu tun, dass das Bundeskartellamt nichts daran aussetzen kann. Das setzt voraus, zugangsoffen, diskriminierungsfrei und keine Absprachen und kein Verstoß gegen die Chancengleichheit, genau wie wir es als Landesmedienanstalt auch anschauen würden. Und last but not least, und ich bin dann wirklich fertig, der Charme einer solchen Plattform, der liegt doch wohl in der Datenerhebung und in der Datensammlung. Und ich würde Antworten darauf geben, wem diese Daten dann gehören und was damit angestellt wird. Denn der Deutsche schätzt den Datenschutz hoch ein, gibt aber trotzdem natürlich die Daten preis. Wir Medienanstalten betreten als Sheriff immer dann in den Saloon, wenn es um Medien- und Meinungsvielfaltsgefährdung geht, wenn Grundrechte in Gefahr sind. Das würden wir hier auch tun, wenn das der Fall ist. Aber bis dahin wäre mein Vorschlag, wir bleiben im Gespräch, Sie konkretisieren das ein bisschen und Sie sind mir nicht übel dafür, dass ich diese Steilvorlage aus den letzten Tagen aufnehmen muss, um diesen Gag zu verwandeln, denn dann würden auch die Spekulationen aufhören und man müsste gar nicht framen.
Ja, vielen Dank, Frau Holsten. Über Framing wollten wir heute uns nur vielleicht am Rande austauschen. Wir bleiben mal, glaube ich, eher bei den Plattformen und kommen zu Ihnen, Frau Professor Dr. Thomas. Sie haben das Wort.
Ja, Herr Rabanus, herzlichen Dank für die Einladung und für die Debatte, die wir hier haben werden, über die ich mich sehr freue. Herr Wilhelm hat mit den großen Rahmen, den er gesteckt hat, für den Begründungszusammenhang, für das, was ich vorstellen möchte, eine hervorragende Vorlage geliefert, wenngleich ich mich in bestimmten Ausprägungen durchaus unterscheiden werde. Vielleicht wird Ihnen mein Vorschlag wie sowas wie ein Wolkenkuckucksheim vorkommen, vielleicht aber auch je nach Neigung und Temperament eher als eine Idee, bei der nun mal groß gedacht und groß gehandelt werden muss. Ich bin der Meinung, Zukunftsprojekte müssen über diese Pragmatik des unmittelbar Machbaren hinausdenken und sich damit eben auch ein bisschen ins Ungewisse wagen. Ich komme hier mit dem Vorschlag mit dem Akronym EPOS, nicht nur Public Open Space, sondern European Public Open Space, EPOS. Das ist der recht weitgehende Ansatz einer Gruppe von Wissenschaftlern, die wiederum, es wurde erwähnt, aus der Gruppe derer hervorgegangen ist, die diese 10 Thesen zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien aufgestellt haben. Und diese Gruppe von Wissenschaftlern, Praktiker sind auch dabei, ist eben mit dem Vorschlag eines European Public Open Space an die Öffentlichkeit gegangen, ein Projekt zur Konzipierung öffentlicher Freiräume in den digital vernetzten Öffentlichkeiten. Uns geht es dabei eben um Räume, die dem öffentlichen Interesse sind, die frei sind von staatlichen und von wirtschaftlichen Einflüssen und die europäische Ausmaße haben. Die Idee zu dem Projekt, die leitet sich von der Feststellung ab, dass öffentlich-rechtliche Medien auch in der digitalen Medienwelt eine der wichtigsten Orte für öffentliche Politik, für Kultur, für Integration bleiben. Wenn ich das hier anspreche, möchte ich der Vollständigkeit halber, dass keiner irgendwie glaubt, ich handle hier mit einem verborgenen Etikett sagen, dass ich neben dem, dass ich als Wissenschaftlerin arbeite, auch zweite stellvertretende Vorsitzende vom Verwaltungsrat vom ZDF bin. 4 konstitutive Elemente sehen wir bei EPOS, beim European Public Open Space. Das erste sind die öffentlich-rechtlichen Medien selbst. Das zweite sind große Wissensinstitutionen, als auch kleine, große wie zum Beispiel Europeana. Das ist ein Netzwerk von annähernd 4.000 Kulturinstitutionen aus ganz Europa. Die dritte Säule sind zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen wie zum Beispiel Wikipedia. Und die vierte sind die Bürgerinnen und Bürger. Warum wollen wir auch solche zivilgesellschaftlichen Wissensallmendgemeinschaften wie Open Access Science, freie Software, Wikipedia, Open Educational Resources mit hineinnehmen? Wir sagen, dass auch die sich für ein qualitätsgesichertes, ich halte an dem Begriff fest, relevantes, quellengestütztes Wissen für das Allgemeinwohl einsetzen und für freien und universellen Zugang dazu. Und das macht sie zu einem natürlichen Partner für öffentlich-rechtliche Medien, die ja gleiche Werte vertreten. Die vierte Säule, die Bürgerinnen und Bürger, die erachten wir für notwendig, weil durch sie über Kommentare, Empfehlungen, Kuratierung, Inhalteproduktion und natürlich auch die Governance die wiederkehrende Forderung nach einem nicht kommerziellen YouTube und nach Partizipation als der Grundlage von gesellschaftlicher Integration realisiert wird. Das wesentliche Merkmal von EPOS ist, wie schon gesagt, die europäische Dimension. Und wir begründen die mit dem Hintergrund der Notwendigkeit von europäischen Öffentlichkeiten. Und deshalb soll EPOS von Anfang an europäisch gedacht werden. Wenn ich von europäischen Öffentlichkeiten im Plural spreche, dann verzeihen Sie mir, dass das ein bisschen sperrig anhört. Aber wir gehen in der Medien- und Kommunikationswissenschaft schon lange nicht mehr von einer holistischen Öffentlichkeit aus, sondern durchaus von vielfältigen, ineinander verschachtelten, miteinander vernetzten Öffentlichkeiten. Und auch das muss abgebildet sehen. Diese Projektgruppe sieht durchaus verschiedene Möglichkeiten, welche EPOS annehmen kann. Also das könnte eine einzige europaweite Plattform sein, die alle Inhalte und Funktionen in 24 Amtssprachen für alle zum Filtern bereitstellt. Oder es könnten auch mehrere thematisch getrennte Plattformen sein. Es könnte eine Meta-Site sein, die die Inhalte von Tausenden von föderierten Partner-Sites aggregiert und kuratiert, wie es eben das Beispiel Europeana macht. Es könnte aber auch ein Netzwerk dezentraler Produktion und Distribution sein, wie in dem Beispiel investigateeurope.eu. Schauen Sie mal rein, ist ganz spannend. Zentral für EPOS ist, dass die Plattform den traditionellen Auftrag öffentlich-rechtlicher Medien, also die Bereitstellung von Information, Bildung, Kultur, um den Zugang zu den Speichern des kulturellen Erbes und zur aktuellen Kultur- und Wissensproduktion in Festivals, in Universitäten, aus der politischen Bildung, in Bibliotheken und so weiter erweitert. Wir können hier durchaus den Begriff der Civic Public Partnership mit hineinnehmen. Wir wollen, dass EPOS diese Peer-to-Peer-Kuratierung und Produktion von Wissen und Software und die Bereitstellung eines Raumes für demokratische Deliberation unterstützt. Es würden sich also in EPOS 4 Gruppen zusammenschließen. Ich nannte es die öffentlich-rechtlichen Medien, zivilgesellschaftliche Organisationen, Wissensorganisationen und die Bürger, die durchaus kategorial sehr unterschiedliche Akteure sind und die sehr unterschiedliche Wissensbestände vereinen. Aber, ich will es nochmal wiederholen, sie teilen fundamentale Werte und Orientierungen und unterscheiden sich damit von der Gewinnorientierung kommerzieller Medien. Ein vorstellbarer EPOS, European Public Open Space, sollte folgende Eigenschaften und Leistungen haben. Das erste ist die Demokratierelevanz. Demokratie ist nach wie vor ein ganz zentrales Element gegenüber den zahlreichen Herausforderungen und Negativeffekten, die wir durch die kommerziellen Plattformen haben. Es geht um den nicht kommerziellen Kontext. Es geht um Datensicherheit, es geht um die Sicherheit von Kompetenz und Niveau, die Nutzer haben sollten. Es geht um Vernetzungsoffenheit, eben die Allianzfähigkeit und die Vielfalt. Die Finanzierung sehe ich erst einmal, weitere Fantasie ist da gerne gefragt und gefordert, in zwei Quellen. Und ich bin hier durchaus einig mit Johannes Hilje, der vor kurzem gerade sein Buch Plattform Europa herausgegeben hat und der hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht hat. Die eine Quelle könnte die Digitalsteuer sein, die kommerzielle Plattformbetreiber auf ihre Umsätze in der EU zahlen müssten. Und die zweite Quelle, die ist sicherlich deutlich geringer, ist, das, ist ein Teil im EU-Budget. Da gibt es eine Haushaltslinie Multimedia Actions der EU-Kommission. Genaues Zitat, sie ist dazu da, die Verbreitung von Informationen über europäische Themen, über lokale und nationale Blickwinkel hinaus zu fördern. Also da ist durchaus auch ein Topf für eine Anschubfinanzierung. Wichtigster Akteur beim Vorantreiben einer europäischen Plattform müssten die Institutionen des öffentlichen Rundfunks sein. Ihr Zusammenschluss in der EBU, in der Europäischen Rundfunkunion, kann der Rahmen sein, in dem entsprechendes entwickelt wird. Wie auch immer die Form solch einer europäischen Plattform aussehen wird, wichtig wird es sein, dass möglichst frühzeitig Beteiligungsmodelle entwickelt und inkludiert werden, dass genügend Mittel bereitgestellt werden und dass einfach auf die Zusammenarbeit derer gesetzt wird, die interessiert und willig sind, eine solche Plattform ins Leben zu rufen. Welche Form EPOS auch immer annehmen wird, wichtig wird sein, dass die Akteure miteinander ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Und deswegen danke ich dieser Einladung zu diesem Mediendialog auch ganz herzlich.
Vielen Dank. Wir bedanken uns für die Darstellung Ihrer Gedanken zu einer solchen europäischen Plattform und kommen dann zu unserem vierten Impulsgeber, zu Herrn Pfenning, der ja für diejenigen steht, die diese Plattform ganz maßgeblich mit zu bestücken haben. Was ist das denn? Ist das Chance? Ist das Risiko? Was sind die Anforderungen an eine solche Idee?
Vielen Dank, Herr Rabanus, auch von meiner Seite. Vielen Dank auch von meiner Seite und von der Seite der Urheberinnen und Urheber und ausübenden Künstler für diese Anregung zu dieser Diskussion und die Einladung. Ich kann in einer Reihe von Punkten durchaus meinen Vorgängern, Vorgängerinnen zustimmen in dem, was Sie gesagt haben. Das deckt sich zum Teil mit unseren Überlegungen. Vor allen Dingen die Frage, dass bei der Diskussion über Plattformen eben auch darüber diskutiert werden muss, wie weit bestehende und zukünftige Plattformen wirklich sozusagen demokratiekonform sind oder demokratische Probleme aufwerfen. Das ist ja hier schon angesprochen worden von Vorrednerinnen. Die ist für uns auch eine ganz wichtige Frage. Wir sehen ja auch jetzt in der Debatte um die Richtlinie Europa, in der es auch um Plattformen geht, dass da auch tatsächlich Probleme der demokratischen Funktion von den bisher vorhandenen großen kommerziellen Plattformen eine Rolle spielen. Und insofern ist es gut, dass das hier von meinen Vorrednern schon angesprochen worden sind. Diese Diskussion steht ja insgesamt im Kontext, das wurde auch von meiner Vorrednerin gesagt, des Ausbaus der Informationsgesellschaft und der Infrastruktur dieser Informationsgesellschaft. Und wir unterstützen unbedingt das, was Frau Thomas gerade sagte, dass man nämlich diese digitale Plattform nicht nur auf audiovisuelle Produktionen der öffentlich-rechtlichen oder privaten Sendeunternehmen konzentriert, sondern vorhandene Institutionen wie die Deutsche Digitale Bibliothek oder die Europeana mitdenkt. Das gehört in der Tat zusammen. Das sind wichtige Bausteine der Infrastruktur der Informationsgesellschaft und man muss in diesem Fall also durchaus das im Zusammenhang sehen. Ich sehe deswegen auch die Projekte, die sich jetzt schon abzeichnen. Das ZDF-Projekt, ich habe das erste Mal wahrgenommen in einem Artikel in der FAZ am 13. Februar, ist ja eines. Es gibt bei der Telekom eine Plattform für Filmwerke. Und wir haben diese unglückselige Erinnerung an den ersten Ansatz, das ist ja auch schon angesprochen worden, Germany's Gold. Wir haben das damals sehr unterstützt als Möglichkeit, digitale Werke zur Verfügung zu stellen. Das ist am Kartellamt gescheitert. Also da wird man vielleicht jetzt seine Lehren draus ziehen und bestimmte Dinge vermeiden. Ich komme auch nochmal zurück, weil ich ja immer Herrn Weber vor mir sitzen sehe. Herr Weber, dass wir in diesem Kontext ja auch mal darüber verhandelt haben, geradezu, ich war damals noch in der Verwertungsgesellschaft Bildkunst tätig mit anderen Verwertungsgesellschaften und dem ZDF, ob man bei der Gelegenheit nicht auch die Frage lösen könnte, was eigentlich mit diesen unglaublichen Datenfriedhöfen der öffentlich-rechtlichen Sendeunternehmen geschieht, in denen sich unzählige wichtige Sendungen finden, speichern in analogen Formaten. Die Autoren und Autorinnen jedenfalls möchten gerne, dass auch dieser Bestand in den Archiven erschlossen wird, zugänglich gemacht wird. Er ist auch ein Bestandteil unseres kulturellen Erbes. Und deswegen, denke ich, sollte man, auch wenn man über solche Konzeptionen spricht, da etwas retrospektiv auch an die Dinge denken, die da irgendwo alle mal produziert worden sind, mit großer Kreativität finanziert worden sind, aber eben fast gar nicht mehr zugänglich sind. Was die Strukturierung angeht, auch da unterstütze ich, was zum Beispiel von Herrn Willem gesagt wurde. Wir sind Vertreter des dualen Systems. Wir unterstützen natürlich, dass dieses neue Projekt in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, ob als Stiftung, als Anstalt, wie auch immer, das ist ja später zu diskutieren, die juristische Fragen. Aber wir sind durchaus der Meinung, dass die üblichen Instrumente der Kontrolle und der Mitwirkung gesellschaftlicher Gruppen und so weiter und so fort bei einem solchen wichtigen und, wie gesagt, für die Demokratie und die Demokratie in der Informationsgesellschaft wichtigen Fragestellung beachtet und vorhandene Modelle befolgt werden. Jetzt komme ich zu dem Punkt, der hier eigentlich gar nicht angesprochen worden ist und auch in der Veröffentlichung des ZDF-Projektes relativ nebensächlich behandelt wurde, nämlich um die Frage, was ist eigentlich mit der Vergütung, mit der Kostentragung der Inhalte, die in diesen Plattformen oder in dieser neuen Plattform zur Verfügung gestellt und erschlossen werden sollen. An diesen Inhalten sind ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sendeunternehmen, Anstalten und die privaten Sendeunternehmen beteiligt, sondern da hängt viel Geld drin von Produzenten, die ja nicht auf dem Podium sind, für die ich auch nicht sprechen kann, aber deren Gedanken ich natürlich kenne und die ich hier sozusagen wenigstens erwähne, ohne da ein Mandat zu haben. Die Frage ist in der Tat, die wir jetzt diskutieren und die auch die Organisationen der Urheber, die Gewerkschaften in ihren permanenten Gesprächen mit den Produzenten und mit den Sendern diskutieren. Wie schafft man eine neue Vergütungsstruktur in einer Gesellschaft, die sich von der analogen Gesellschaft mit linearem Fernsehen wandelt in eine Informationsgesellschaft mit digitaler Verbreitung von Werken, mit nonlinearer Verbreitung? Ob das Lineare jetzt ganz zurückgeht oder nicht, das will ich ja gar nicht diskutieren. Aber auf jeden Fall haben wir die Situation, dass die alten Modelle jedenfalls nicht mehr funktionieren, nach denen, banal gesagt, ein Produzent oder auch ein Autor, der mit dem Produzenten oder Sender zusammenarbeitet, eine Vergütung bekommt für die Herstellung des Werkes und dann für die erste Ausstrahlung und dann vielleicht noch für Wiederholungen im dritten Programm oder in irgendwelchen anderen Programmen. All diese Vergütungsschemata, die sich ja immer noch durch die Vergütungsvereinbarung ziehen, kommen an ihre Grenzen und es gibt ja viele Überlegungen, die auf eine neue Basis zu stellen. Dieses System, glaube ich, muss man mitdenken wenn man über solche Plattformen redet, denn aus unserer Sicht stellt natürlich die Nutzung von Werken über diese Plattform nicht nur ein Ersatz von nicht mehr möglichen analogen Verwertungen dar, sondern es schafft diese Plattform oder dieses Projekt eine Fülle von neuen Verwertungsmöglichkeiten, für die natürlich die Rechtsinhaber, seines Produzenten oder seines Urheber, eine angemessene Beteiligung an der Vergütung erwarten. Wir diskutieren das nicht nur im Hinblick auf den Mehrwert, der entsteht bei YouTube und Facebook im Rahmen der europäischen Richtlinie, sondern wir diskutieren es natürlich oder würden darum bitten, dass dies von Anfang an auch diskutiert wird im Kontext mit dem Projekt, über das wir hier reden. Wir haben ja diese schöne Regelung im Urhebervertragsrecht mühsam durchgesetzt im § 32, wonach Dauer, Häufigkeit, Ausmaß und Zeitpunkt der Nutzung eine Rolle spielt. Und wenn hier neue Nutzungen erschlossen werden, müsste man diesem Gedanken schon von vornherein Rechnung tragen. Unserer Auffassung nach ist sozusagen die Vorläufernutzung von Werken in den Mediatheken, die ja in der Landesrundfunkpolitik jetzt sehr stark gerade modifiziert worden ist, ein Beispiel, für uns kein besonders gutes Beispiel, denn am Anfang waren diese Mediatheken ja auf eine ganz kurze Vorhaltezeit beschränkt, diese berühmten 7 Tage. Inzwischen kann man gerade jetzt bei Charité, bei jeder Fernsehsendung immer unten eingeblendet sehen, alle Folgen schon vorweg in der Mediathek und möglichst auch danach noch. Also hier zeichnen sich Konflikte ab, bestehende Konflikte darüber, wie man solche neuen digitalen Auswertungsmöglichkeiten so vergütet, dass dieses Prinzip der Angemessenheit zwischen den Berechtigten, und dazu zähle ich auch die Produzenten, erhalten bleibt. Denn auch die Produzenten sind natürlich der Meinung, dass hier neue Verwertungsmöglichkeiten entstehen, möglicherweise auch solche, die die eigenen Verwertungsmöglichkeiten der Produzenten, die sie jetzt haben, einschränken könnten. Denn wenn ein Film erstmal über diese oder eine Fernsehproduktion über diese Mediatheken, diese Plattform in Entwicklung einer Mediathek zur Verfügung stellt, kann es ja durchaus sein, dass andere Auswertungschancen nicht mehr vorhanden sind. Deswegen ist auch ein Punkt, um den hier mal anzusprechen, die Frage, ob jemand, der gestattet, dass sein Werk, sofern er was zu gestatten hat aufgrund der Vertragslage, dass sein Werk über diese Plattform verbreitet wird, die Freiheit behält, dieses Werk auch noch anderweitig zu verbreiten, über andere Plattformen oder in anderen Verbreitungsmöglichkeiten, oder ob diese Plattform, von der wir reden, im rechtlichen Kontext Exklusivität beansprucht. Und das müsste man dann ja klären und bereden. Ich möchte auch hinweisen auf den Gesichtspunkt, der bei der CapSat-Richtlinie der Europäischen Union eine Rolle gespielt hat, nämlich die Frage, wie verhalten wir es mit dem Ursprungslandprinzip beziehungsweise mit der Frage der Verbreitung von Werken im Ausland. Diese Frage ist für die CapSat-Richtlinie geregelt worden. Diese Frage stellt sich natürlich erneut, wenn man dieses Projekt der europäischen Plattform sieht. Ich kann mir manche Filmproduzenten vorstellen, die absolut Pickel bekommen, wenn sie nach diesem heftigen Kampf, den sie geführt haben, das war nicht mein Kampf, das war deren Kampf gegen das Ursprungslandprinzip, jetzt hören, hier soll eine europäische Plattform geschaffen werden mit europäischem Zugang. Ich spreche das nur mal als Frage an, die manche Leute stellen werden im Hinblick auf die Refinanzierung. Und damit bin ich auch schon am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Pfennig. Viele Aspekte, die jetzt hier in den 4 Impulsen eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, es besteht vielleicht der Bedarf, sich wechselseitig doch eine Runde hier vorne auf sich aufeinander zu beziehen. Würde dazu auch gerne die Gelegenheit geben, ich weiß nicht, wer beginnen möchte, nochmal einzusteigen, Herr Wilhelm vielleicht. Und ich muss auch dazu sagen, dass wir Abgeordneten uns jetzt mal für 10 Minuten absentieren müssen, um unserer mandatsbezogenen Pflicht Genüge zu tun. Und freue mich, dass Frau Holsten dann kurz übernimmt und wir sind dann gleich wieder da. Aber Herr Wilhelm, Sie haben das Wort. Danke.
Sehr gerne, danke für die Gelegenheit. Es ist sehr viel, glaube ich, wirklich Relevantes noch gesagt worden. Ich meine, wir dürfen nur einen Fehler nicht machen, den man scherzhaft auch findet in dem wunderbaren Buch und Hörspiel Per Anhalter ins All, als es an dem Punkt darum geht, das Rad zu erfinden, und ein Arbeitskreis müht sich ganz lange mit der Erfindung des Rades, und als dann einer der Protagonisten kommt und anmahnt, warum das Rad noch nicht erfunden worden ist, dann ist doch die Antwort, dann sagen Sie uns doch mal, welche Farbe das Rad haben soll. Also es gibt natürlich unendlich viele Themen rund um ein denkmögliches Produkt, wo man jetzt bohrend nachforschen kann und sozusagen jeden, der in die Richtung nachdenken möchte, unter Begründungspflicht setzen kann. Ich glaube, das ist zu früh. Es gibt mit guten Gründen sehr viel Unterstützung für Unterschiedlichstes. Also soll man Content neben Institutionen und Medien auch von Bürgern zulassen oder nicht? Meine Meinung wäre ja, unbedingt. Aber es gibt auch Gegenthesen dazu. Es gibt zur Frage, wem gehören die Daten dann, den Nutzern oder den Plattformbetreibern, auch sehr viele wichtige Positionen hier und da. Die Frage, eine Plattform oder mehrere Plattformen, ein Netzwerk oder tatsächlich eine Top-Down-Lösung. Nur das ist zu früh. Wir lassen uns auch bei dem, was uns vorschwebt, von unterschiedlichen Universitäten beraten, auch von Informatikern. Und die weisen aus, dass es gute Ansätze mit ganz unterschiedlicher Ausgestaltung gibt. Nichts hat nur Vorteile, wie immer im Leben. Also es gibt auch immer handfeste Nachteile. Auch richtig ist der Hinweis, dass es am Ende ja die Nutzer überzeugen muss, nicht die Politik oder nicht die Inhalte anbieten, sondern User Convenience und eine konkurrierende Bedienfreundlichkeit und Nutzanwendung auch für viele Millionen Menschen. Das ist alles klar, spricht aber nicht dagegen, jetzt mit der Denkarbeit zu beginnen. Dann muss man, glaube ich, auch von den Größenordnungen immer auseinanderhalten. Natürlich gibt es eine Fülle von Initiativen, wie zuletzt die Kulturplattform des ZDF, aber das ist klein, das löst nicht das Thema der Demokratie, sondern das ist eine gute, sinnvolle Verbesserung eines Produkts, in dem Fall der Mediathek des ZDF. Wir überlegen ähnliche Dinge. Das ist aber eine völlig andere Lösung, oder die Kulturplattform von Arte, die auch fortlaufend verbessert wird, immer wieder auch innovativ fortgedacht wird. Das strukturiert aber nicht den öffentlichen Raum neu, sondern das sind schöne Produktideen, die im Wettbewerb auch, denke ich, Erfolg haben werden, aber lösen nicht die Fragen der wachsenden Polarisierung unserer Gesellschaft und auch nicht eine Alternative zu Algorithmen der amerikanischen Anbieter, die eben gemäß ihres Geschäftsmodells ausgerichtet sind. Algorithmen sind, wie jeder weiß, nie neutral, folgen immer einer Zielfunktion, die den Informatikern gegeben wird. Und es macht eben da einen Unterschied, ob es darum geht, die Ansprache von Zielgruppen mit werbenden Inhalten zu optimieren, also sozusagen genau nach bestimmten profilbildenden Merkmalen die Nutzergruppen herauszufiltern, die dafür bestimmte Werbebudgets besonders interessant sind, oder ob es darum geht, Vielfalt der Inhalte in einer Gesellschaft abzubilden, Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Das sind zwei Paar Schuhe. Und wenn ein und derselbe Algorithmus aufgrund dieses werbeoptimierten Geschäftsmodells das auch mitleisten muss, dann kommen alle, die das vereinbaren sollen, ins Schleudern. Also meine Plädoyer ist, nicht jetzt zu schnell zu ungeduldig zu werden und zu sagen, wenn wir nicht die Farbe des Rades jetzt am Anfang schon beantworten können, erfinden wir es am besten gar nicht, sondern die unterschiedlichen Möglichkeiten nüchtern zu erfassen, viele Leute daran zu beteiligen, Universitäten, Einrichtungen aus der Wissenschaft, der Kultur, sehr viele kluge Nutzer auch, Informatikerkreise und so weiter, am Schluss dann mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu arbeiten und sich dann in einer politischen Debatte auf irgendwas zusammenzuraufen. Das könnte lohnen und wird lohnen, und ich glaube auch, dass es machbar ist. Und letzter Punkt, Kartellämter sind Rechtsdurchsetzungsbehörden, aber keine Rechtssetzer. Sondern ein Kartellamt kann ja nur das Recht durchsetzen, das kodifiziert ist. Wenn es hier gerade darum geht, neues Recht zu schaffen, dann würden auch Rechtsdurchsetzungsbehörden wie Kartellämter eben auf der Basis neu gesetzten Rechts arbeiten. Und dass es aufgrund des heutigen Rechts noch nicht in jedem Falle mitgetragen werden kann, spricht auch nicht gegen Ideen, sondern ist gerade einfach nur die notwendige Folge, dass eine Rechtsdurchsetzungsbehörde den Status quo eben zu vollziehen hat. Danke.
Mir obliegt jetzt die große Ehre, den Blick zunächst noch mal zu Ihnen zu werfen. Möchten Sie noch erwidern? Sonst würde ich sehr gerne.
das Mikrofon an. Also eines möchte ich doch erwidern, Herr Wilhelm. Ich glaube, wir sind uns doch hier auf dem Podium jedenfalls ziemlich einig gewesen, dass eine solche Plattform im Prinzip wünschenswert ist. Und ich würde nicht, wie Sie das jetzt vorschlagen, da jetzt ewig drüber diskutieren, wie man es macht, sondern ich glaube, wir müssen die Frage der Trägerschaft sogar sehr schnell und sehr früh diskutieren. Denn gerade der Grund, warum die Abgeordneten jetzt nicht im Raum sind, dieses Problem der Finanzierung von digitalen Medien in Schulen zwischen Bund und Ländern, das haben wir doch hier auch. Wir haben hier die Bundesländer, sie vertreten die Landesmedienanstalten. Wir haben die Bundesländer, die die öffentlich-rechtlichen Sendeunternehmen sozusagen verwalten. Und wir haben den Bund, der hier eine Diskussion angeregt hat durch eine Bundestagsfraktion, der hier ein Ziel hat. Da wird es doch in absolut kurzer Zeit zu einer Konfrontation kommen, wenn man da nicht sehr früh versucht, ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, Herr Wilhelm, wenn wir da das nicht von vornherein klären, dann kommen wir überhaupt nicht weiter mit dem ganzen Projekt. Nach den Erfahrungen, die ich mit dem Föderalismus, den ich natürlich als verfassungstreuer Bürger verteidige, aber gemacht habe, gerade im Bereich der Rundfunkpolitik.
Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu jetzt noch weitere Wortmeldungen gibt, zumal Sie nach dem Programm Anspruch auf Diskussion ab 14 Uhr haben, der natürlich auch befriedigt werden soll. Gibt es dazu Nachrichten? Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie zunächst Ihren Namen noch mal sagen, wenn Sie anfangen zu sprechen. Ja, ich sehe da vorne.
Herr Merkel von Verdi, Herr Wilhelm, Sie sagen, Sie mahnen Geduld an und nicht zu konkret werden. Andererseits ist ja in der Vorstellung gesagt worden, dass Sie schon seit 2 Jahren mit dieser Plattform schwanger gehen und dadurch ja diese Diskussion mit initiiert haben. Mich würde trotzdem interessieren, ein bisschen mehr Butter bei die Fische zu bekommen. Meine Frau Thomas hat ja dieses Konzept vom European Public Open Space vergleichsweise detailliert erläutert. Wie stehen Sie zu diesen Überlegungen, die da angestellt werden? Und nochmal vielleicht in kleinen Seiten, Herr Bellut, die Überschrift war, Bellut trägt sozusagen die ARD aus. Sie müssen vielleicht doch ein bisschen abgeben, dass das erste am Ende in der Debatte nicht das zweite wird, weil die Bündnispartner oder Kooperationspartner, die Herr Bellut da jetzt angeschleppt hat, bei ZDF Kultur, auch wenn er sagt, es ist keine Plattform, das
ist doch. Also zum einen haben wir genau die Partner sowieso. Für mein Haus, den Bayerischen Rundfunk, weiß ich sehr genau. Wir haben 150 feste Partnerschaften mit Museen, mit Theatern, mit Orchestern und dergleichen. Da sind alle die, die beim ZDF dabei sind, auch dabei und viele, viele mehr. Die ZDF-Kulturplattform ist eine Rubrik in der Mediathek, die gut ist, die mir gut gefällt, die ich sehr auch anerkenne. Aber es ist nicht die gleiche Kategorie wie das Thema, das wir hier erörtern. Zum Zweiten wäre es mir auch zu kleinkariert, jetzt hier nur für die ARD zu sitzen. Da geht es um mehr, um deutlich mehr. Da geht es um die Stabilität unserer Gesellschaft, um vielleicht auch ein Einhaltgebieten einer immer weiter voranschreitenden Polarisierung und eines echten Defektes unseres öffentlichen Raumes, der entstanden ist, weil eben bestimmte wichtige Aufgaben nicht übernommen worden sind vom dafür zuständigen Gesetzgeber. Es ist ein leichtes, glaube ich, für jeden, auch für mich, meine Konzeption vorzustellen. Viel schwieriger ist es am Ende, in dem Nebeneinander der verschiedenen Regulierungsebenen eine tragfähige Lösung zu finden. Sie haben die Länder, die für das Rundfunkrecht zuständig sind. Sie haben den Bund, der für das Urheberrecht, das Telekommunikationsrecht zuständig ist. Sie haben die europäische Rechtsetzungsebene, der Bund notabene auch noch für Wettbewerbs- und Kartellrecht. Und dieses alles unter einen Hut zu bringen, ist, und als Jurist weiß ich, wovon ich da spreche, ein sehr dickes Brett. Ist jetzt am Ende nur eine Geschmackssache, wie man glaubt, am besten vorzugehen. Meine Erfahrung in der Politik ist, dass es nicht am besten ist, einfach zu sagen, dieses ist das Modell und friss oder stirb, sondern tatsächlich den Prozess jetzt auf den Weg zu bringen. Das mache ich in der Tat seit weit über einem Jahr, auch in vielen guten, auch vertraulichen Gesprächen. Und ich denke, das, was in Bewegung kommt, eine erste wichtige Erkenntnis ist ja, dass im Aachener Vertrag sowohl im Primärtext als auch in dem Projektanhang dazu jetzt Belastbares steht und dass Vertreter beider Regierungen und darüber hinaus auch in anderen europäischen Hauptstädten sich dieses Themas annehmen. Aber es ist sehr komplex. Nehmen wir als Beispiel nur, was Professor Pfennig auch sagte mit dem Thema Archive und Urheberrecht. Da stellen wir fest, dass wir im Urheberrecht des Bundes noch eine Lücke haben, die, glaube ich, auch für die Abgeordneten des Bundestages ein spannendes Thema wäre, nämlich dass wir bei dem Thema, wie können wir Rechte klären von Inhalten, die jetzt nicht unter die Geltung der verwaisten Werke fallen, wo aber die Ermittlung tatsächlich aller Berechtigten einen so großen Aufwand macht, dass er unterbleibt. Wo also wichtige Archivschätze, die wir gerne auch der Öffentlichkeit zeigen würden, so nicht zugänglich gemacht werden, weil es einen unendlich großen Aufwand macht, all die Hinterbliebenen und Anspruchsberechtigten tatsächlich zu finden. Da könnte uns der Gesetzgeber sozusagen Ihnen anvertrauten, wertschöpfenden Urhebern, aber auch uns sehr helfen, wenn er sowas wie eine One-Stop-Agency etwa machen würde. Ist ein Mini-Detail, aber soll nur illustrieren, mit wie vielen handfesten Themen wir dabei zu tun haben. Und unter dem Aspekt halte ich von Vorpreschen wenig. Das mag man kritisieren, halte ich dann auch aus. Aber ich glaube, dass man den Erfolg der Sache besser voranbringt, wenn wir solide die unterschiedlichen Themenkreise aufrufen und gemeinsam abarbeiten. Was die Zielsetzung anlangt, stimme ich mit Frau Professor Thomas vollständig überein. Ich finde die Teilnehmer, die sie für EPOS genannt hat, genau richtig. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Bürger selbst, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen. Ich würde mir aber auch die privat finanzierten Medien dabei wünschen, also in Ergänzung etwa dieses Kreises. Und auch dazu finden, glaube ich, schon ganz spannende Gespräche statt. Was auch durchaus denkbar ist, dass wir auf einer solchen europäischen Infrastruktur die unterschiedlichsten Finanz- und Geschäftsmodelle nebeneinander zulassen. Also einerseits öffentlich finanzierte Inhalte, sei es durch Stiftungsgeld oder wie in unserem Fall durch Beiträge, aber auch werbefinanzierte Inhalte oder auch solche, die durch Teilnehmerentgelte, also subscripted Finanzierung dann eben erstellt werden. Also durchaus da eine Vielfalt unterschiedlicher Aspekte, um am Ende dem eben die Breite zu geben, die man für die demokratische Relevanz braucht. Nischenangebote allein helfen nicht weiter.
Danke dafür. Ich sah eine Wortmeldung von Frau Moser von Filsenk.
Ja, vielen Dank. Ich spreche für Vodafone. Ich würde anregen, Frau Holzen, in Ihrer Liste der offenen Fragen, die Sie sich auch selbst schon gestellt haben, auch die Frage noch aufzunehmen, nicht nur, wie bekomme ich als Inhalteanbieter Zugang zu den Inhalten einer solchen der Plattform, sondern auch die Frage, wie bekomme ich grundsätzlich Zugang zu den Inhalten? Also halt, sprechen wir hier von Exklusivität auf der Plattform. Das würde ja dann bedeuten, dass die Inhalte der Mediatheken beispielsweise nur dort exklusiv verfügbar sind, aber wir die unseren Kunden dann nicht mehr zur Verfügung stellen könnten. Und daran würde sich dann wahrscheinlich auch die Frage anschließen, muss es nicht ein Must-Offer geben der Inhalte auf dieser Plattform? Und wenn ich das dann noch weiter denke, frage ich mich, wenn das Thema oder das große Problem war, dass bisher das Kartellrecht im Ganzen im Wege stand, also sprechen wir davon, dass es dann weitreichende Ausnahmen auch für private Rundfunkanstalten geben soll, in Zukunft auf einer solchen Plattform zu kooperieren. Und das ist natürlich etwas, was derzeit im Gegensatz dann zu den Geschäftsmodellen stehen würden, die bereits im Markt sind und das nicht nur von amerikanischen Plattformen, sondern eben auch von deutschen und europäischen.
Das richtete sich, glaube ich, an Herrn Wilhelm, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir sammeln, glaube ich, kurz ein paar Fragen, dann können noch mehr drankommen. Herr Weber hatte sich als nächstes gemeldet.
Herzlichen Dank. Das ZDF ist verschiedentlich angesprochen worden, deswegen wollte ich dazu auch etwas sagen. Erst einmal finde ich es bemerkenswert, und das ist selten in solchen medienpolitischen Diskursen, dass die Analyse, auch der Impulsreferat und herzlichen Dank dafür, eigentlich einheitlich von der Notwendigkeit eines Handelns ausgehen, um gegen Geschäftsmodelle in Amerika, amerikanisch dominierte, chinesisch dominierte Geschäftsmodelle etwas entgegenzusetzen und hier Meinungsvielfalt in Deutschland und Europa zu gewährleisten. Man findet da sehr Illustratives auch dazu in der letzten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Beitrag, Rundfunkbeitrag und dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Online-Welt. Auch dort arbeitet das Bundesverfassungsgericht sehr schön heraus, dass es im Internet eben vielfach an journalistisch aufgearbeiteten Inhalten fehlt und deswegen hier ein Gegengewicht gesetzt werden muss. Und jetzt geht es sozusagen um die Diskussion der Frage, welche Medizin braucht man für diesen Befund? Und da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Und was mir wichtig wäre anzumerken, ist, glaube ich, das eine ist, oder keines dieser Medizinen sind, haben einen Alleinheilungsanspruch. Ich glaube, es gibt verschiedenste Mittel, die wirksam sind und zusammenwirken, wie das in der Medizin ja sehr oft der Fall ist. Und da geht es auch nicht um klein und groß. Ich glaube, dass Vernetzung einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Der digitale Kulturraum, den das ZDF jetzt hier eröffnet hat, mit den Vernetzungen, mit Museen, mit öffentlichen Trägern und so weiter, ist da ein Beispiel. Natürlich ein Beispiel, den andere auch folgen müssen. Und das ist auch immer nur so gut, wie andere auch mitmachen an dieser Stelle, und deswegen sind auch viele eingeladen, da mitzumachen. Und eine Frage einer ergänzenden Plattform, ob national, europäisch, öffentlich-rechtlich weiter, ist sicherlich ein anderer Diskussionsbeitrag, den man betrachten muss. Und das eine kann man mit dem anderen zusammendenken, und idealerweise vielleicht auf der Zeitachse wird es auch mal zusammenwachsen können. Das eine ist ein praktischer Anschub, der jetzt direkt funktioniert und wirkt und auch im geltenden Rechtsrahmen agiert. Ich erinnere daran, dass gerade der jüngste Rundfunkänderungsstaatsvertrag hier auch entsprechende Instrumentarien vorsieht, der Verlinkung zwischen öffentlich-rechtlichen Angeboten, aber auch über das öffentlich-rechtliche Angebot hinaus mit anderen Kultureinrichtungen beispielsweise. Insoweit glaube ich, beide Ansätze kann man zusammen denken. Und Frau Professor Thomas hat ja auch richtig auf erfolgreiche Plattformen hingewiesen, die mit Vernetzung, dem Vernetzungsgedanken auch arbeiten. Insoweit glaube ich, ist das auch ein vielversprechender Ansatz, den man mitdenken sollte. Ich würde gerne noch mal zum Urheberrecht und Herrn Pfennig kommen, weil in der Tat ich mit Herrn Pfennig auf eine lange Tradition gemeinsamer Verhandlungen zurückblicken kann. Teilweise zu Verwertungsfragen, teilweise zu Nutzungsfragen im hoheitlichen Bereich. Und in einem, wir sind vielleicht auch da in der Medizin nicht völlig einig, in der Analyse sind wir, glaube ich, einig. Die jetzigen und derzeitigen Vergütungsmodelle und Vorgaben des Urheberrechts sind an dieser Stelle für die Problemstellung, mit der wir es hier zu tun haben, viel zu kleinteilig. Und da ist es aber auch bedauerlich, sage ich mal, auch ein Stück weit von der Allianz der Urheber mitgetrieben, dass man auch in Europa dann Gedanken anhängt, jede einzelne individuelle kleine Nutzung einzeln zu bezeichnen und einzeln zu vergüten. Das ist ein Irrweg. Wir werden da in einen digitalen Wahnsinn, Vergütungswahnsinn und Administrationswahnsinn geraten. Ich glaube, wir sollten gemeinsam, und da sind wir vielleicht dann gar nicht so weit voneinander entfernt, wir sollten gemeinsam darüber nachdenken, ob diese relativ kleinteilige digitale Nutzungswelt nicht auch Verwertungsgesellschaften wieder eine ganz andere Rolle zuweisen muss und hier auch andere Vergütungsmodelle braucht, die dann auch solche Fragen wie verwaiste Werke mit entsprechenden Rechtsgrundlagen natürlich umfassen kann. Aber wir brauchen doch sozusagen die öffentliche Wiedergabe, die öffentliche Kommunikation, die wir vergüten müssen. Die Frage, ob das jetzt an der einen Stelle gerade linear, non-linear, wird der Zuschauer irgendwann gar nicht mehr merken. Junge gucken beispielsweise nur noch non-linear. Soll ich deswegen im linearen, im Fernsehbereich die Vergütung für die Urheber halbieren? Das wollen sie auch nicht. Ich glaube, wir müssen das zusammendenken. Wir müssen die Nutzung, die Intensität der Nutzung, die Sie richtigerweise zitiert haben, die addiert sich linear wie nonlinear, die müssen wir zu neuen Vergütungssystemen bauen. Ansätze haben wir, das ZDF auch in gemeinsamen Vergütungsregeln teilweise schon gefunden. Wir sind auch mit den Gewerkschaften im Moment über diese Fragen im Gespräch, sicherlich noch nicht am Ende. Aber ich glaube, dass wir auch da neue Ansätze brauchen, sonst werden diese Plattformideen, Vernetzungsfragen, Nutzung in der digitalen Welt an ganz praktischen Vergütungs- und Rechteklärungsproblemen am Schluss scheitern. Und das wäre für alle Beteiligte sehr schade.
Dann hatte sich jetzt Herr Grewe nicht gemeldet.
Ja, vielen Dank. Spreche für RTL. Herr Wilhelm, ich finde die Plattformdiskussion tatsächlich sehr spannend. Wir führen sie ja auch an verschiedenen Stellen in Europa national. Und man muss natürlich ein Stück weit sagen, dass die Diskussion so geführt wird, wie sie geführt wird, hat, und das sehen Sie mir nach, ein wenig auch mit dem Chamäleonhaften der Plattformidee zu tun. Denn sie ist so vielschichtig und hat so viele Ebenen, dass es eine Ebene gibt, bei der jedenfalls wir und ich glaube die meisten anderen auch überhaupt nicht widersprechen würden, nämlich der Teil der Problemanalyse, den Sie vorangestellt haben und die Defizite, die Sie aufgezeigt haben, die sind vollkommen unbestritten. Die Frage ist, wie man denen begegnet und welche konkreten Ideen man dafür haben kann, um damit umzugehen. Ich hatte den Schwerpunkt Ihrer heutigen Einlassung dahingehend verstanden, dass es vor allen Dingen erstmal um eine digitale europäische Infrastruktur geht, also sozusagen eine Basis oder wie Frau Holsten sagte, die Gleise, auf denen man aufsetzen könnte. Das würde ich jetzt für unser Haus als neutralen Vorschlag betrachten und selbstverständlich ist es gut, wenn man eine Plattform mehr hätte, wo man, ohne von anderen abhängig zu sein, eine Diskussion darauf führen kann. So viel erstmal unbenommen und ja, auch da der klare Appell, dass man das wahrscheinlich politisch mitdenken, wenn auch vielleicht nicht ganz ausgestalten muss, aber zumindest den Rahmen mitdenken muss. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Alles andere, was sich sozusagen an konkreteren Vorschlägen darauf setzt, muss man sich auch konkreter anschauen, weil wenn Sie es mit privaten Anbietern diskutieren, müssen die es abgleichen mit, kann ich das leisten? Macht das Sinn sozusagen im Gesamtportfolio? Wir sind darauf angewiesen, das aus dem Markt zu refinanzieren. Und was bedeuten diese Art von Plattformen dann auch für den Wettbewerb mit dem privaten Markt? Und da bleibt einem bei der Debatte wenig übrig, als wenn dann zu machen. Also wenn wir dann über eine Plattform darauf mit Inhalten sprechen, wo es nur um öffentlich finanzierte Inhalte geht, sind wir, was die Beteiligung anbelangt, raus. Da müssen wir uns dann anschauen, wie sehen die Marktauswirkungen aus, wenn alle öffentlich finanzierten Inhalte von Museen über Wissenschaften bis öffentlich-rechtlicher Rundfunk zusammengeführt werden und wo gibt es da Berührungspunkte quasi mit einem privaten Markt, in den dann auch eingegriffen werden kann. Wenn wir darüber sprechen, eine gemeinsame Plattform zu veranstalten von Inhalteanbietern, muss man tatsächlich sehen, was ist rechtlich möglich. Da bin ich bei Ihnen, da muss man gegebenenfalls auch das Recht oder, wie im Fall der Kartellbehörden, die Marktbetrachtung ändern. Denn daran ist es ja im ersten Anlauf vor allen Dingen gescheitert, weil man davon ausgegangen ist, dass TV-Anbieter im Netz vor allen Dingen mit TV-Anbietern im Netz konkurrieren. Was offen gesagt ein ziemlicher Quatsch ist und da hat auch inzwischen ein Prozess des Umdenkens, glaube ich, auch auf Seiten der beteiligten Behörden eingesetzt. Da sind wir jetzt für die Mediengruppe RTL momentan auch mit Blick auf die Entwicklung im internationalen Raum der Meinung, dass es im audiovisuellen Bereich das eine Angebot, wie es das bei der Musik gibt, auf absehbare Zeit nicht geben wird, weil der Markt sich so entwickelt, siehe Amerika, dass man eher darauf setzen muss, Exklusivität zu schaffen, Anlaufpunkte, vielleicht auf gemeinsamen Plattformen, wo dann verschiedene Angebote aggregiert werden, aber jedenfalls nicht als gemeinsamer Anbieter. Das müsste man sich im Einzelnen nochmal anschauen. Dass wir Kooperationen nicht grundsätzlich ablehnen, sieht man ja auch daran, dass wir zum Beispiel im Bereich Daten mit ProSieben und 1&1 kooperieren und dass es viele andere Ansätze gibt, zum Beispiel im Rahmen des Bertelsmann-Konzerns Content Alliance, Kooperationen etwas größer zu denken. Deswegen finden wir eine Debatte grundsätzlich über, was brauchen wir im demokratiesichernden Raum an Plattformen, um diskutieren zu können, sinnvoll, glauben aber schon auch, dass man gerade, wenn man Dritte aktivieren will, die im Markt tätig sind, ein Stück weit in der Konkretisierung voranschreiten muss, damit man sich dazu überhaupt, sagen wir mal, nachhaltig positionieren kann. Und an der Debatte werden wir uns dann auch gerne beteiligen.
Danke dafür. Ich würde erstmal Ihnen das Wort geben, bevor das so eine Neuauflage vom heißen Stuhl von damals, war ja auch bei den Privaten, glaube ich, läuft. Herr Pfennig, Sie waren angesprochen und dann habe ich Sie auch auf der Rednerliste. Entschuldigung, und natürlich.
Also ich kann es kürzer machen, Herr Weber. Ich habe ja gesagt, wir sind jetzt in einem neuen digitalen Raum, in dem auch die Vergütungsmodelle neu diskutiert werden müssen. Aber und da sind ja einschlägig dazu bestimmte Organisationen mit Ihnen und mit anderen im Gespräch. Aber ich möchte noch mal eines doch mal klar machen aus unserer Sicht. Es kann eigentlich nicht so sein, dass man sagt, es gibt jetzt ein bestimmtes Niveau von Vergütungen, was bezahlt wird. Und jetzt wird eine neue Auswertungsmöglichkeit geschaffen, Da gibt es aber kein neues Geld, das müsst ihr euch gefallen lassen. Ihr habt diesen Rahmen und in dem Rahmen muss das alles irgendwie eingepreist werden. Ich sage nur mal, das ist vielleicht auch nicht das, was Sie denken, Herr Weber. Über die Finanzierung haben wir ja auch hier ansatzweise einiges gehört. Also ob da der Rundfunkbeitrag, ob da eine Digitalsteuer, ich weiß nicht, was da reingeht, um die technischen Kosten dieser Plattform zu decken. Darüber muss man dann auch gleich Überlegungen anstellen. Aber ich wollte nur mal hier sozusagen deponieren, dass man auch über den Erwerb der Rechte für eine erweiterte Nutzung nachdenken muss. Sonst wird man nämlich von allen, die ihre Rechte nicht schon auf welchen Gründen auch immer abgeliefert haben bei den Sendern, keine Kooperation finden, weil die nämlich sagen, wir wollen aber für diese erweiterte Nutzung irgendwie beteiligt werden. Aber ich glaube, Herr Weber, da kann man konstruktiv drüber reden, das muss man jetzt hier nicht vertiefen.
Ja, vielleicht ist das in dem Zusammenhang doch nochmal ganz hilfreich, dass ich nochmal unterstreiche, warum ich für den Epos tatsächlich eben sehr großen Wert auf diesen nicht kommerziellen Kontext lege. Wir haben ja viele Jahrzehnte in Deutschland gute Erfahrungen mit dem dualen Rundfunksystem gehabt und gemacht und haben eben sehr wohl damit angegangen und realisiert, dass es eben auf der einen Seite einen Medienbereich gibt, der gewinnorientiert arbeitet mit all den Folgewirkungen, die das hat, und einen eben nicht kommerziellen öffentlich-rechtlichen Bereich. Und genau das ist ja im digitalen öffentlichen Raum unter die Räder gekommen, weil da eben gar nichts gestaltet und gar nichts sozusagen am Anfang erstmal reguliert worden ist. Und hier wieder ein Gegengewicht zu schaffen, mit einem Angebot einer Plattform, die eben sehr bewusst sozusagen das Nicht-Kommerzielle, die Nicht-Gewinnorientierung, das Zivilgesellschaftliche, Demokratische in den Mittelpunkt stellt, das halte ich für wichtig. In Reaktion auf Herrn Herkel vielleicht auch, warum dauert das so alles? Also ich war selber ein bisschen überrascht, obwohl ich ja durchaus das intern mitbekommen habe, aber eben zu sehen, wie viel Mühe und Arbeit hinter dieser ZDF-Kultur, nicht Plattform, digitaler Kulturraum, wie auch immer, stand. Also das ist schon ein mühseliges Geschäft erstmal. Und vor allen Dingen, was ich aber noch viel bedeutender finde, ist, die unterschiedlichen Akteure, die dort zusammenkommen sollen, kommen mit sehr unterschiedlichen Organisationskulturen. Und das spielt gerade eine Rolle, wenn es um den zivilgesellschaftlichen Bereich geht, den sozusagen stärker noch im Öffentlich-Rechtlichen zu berücksichtigen, auch immer ein bisschen Probleme macht. Also viele denken eben ausschließlich in Kategorien von Parteiendemokratie. Und es gibt eben Akteure in unserem demokratischen Gemeinwesen, die auch jenseits von Parteien sehr engagiert für Zivilgesellschaft und Demokratie sind. Also diese Offenheit gegenüber den Kulturen anderer Organisationen, um zusammenzuwachsen, das ist ein Prozess und es ist ein mühseliger. Deswegen sagte ich am Anfang auch, klar, man muss ein bisschen groß denken, aber man muss es auch wollen.
Zunächst ist ja sehr bemerkenswert, wie Peter Weber sagte, dass hier ausnahmsweise die Notwendigkeit des Handelns allgemein geteilt wird. Bei dem Befund muss man, glaube ich, aber auch einen Moment verweilen, weil das eben vor einiger Zeit noch nicht so war. Das ist ja schon eine erste Wirkung dieser Debatte, die von zunächst ja wenigen begonnen worden ist, dass tatsächlich jetzt die Notwendigkeit, den öffentlichen Raum auch hier neu zu denken und zu gestalten, jetzt stärker geteilt wird. Also das ist wichtig, Nummer eins. Das Zweite ist, und das hatte ich in meinen Eingangsbemerkungen ja schon gesagt, hat jeder, der sich dazu äußert, natürlich unterschiedliche Dinge im Kopf. Die einen ein Stück technologische Unabhängigkeit von China und den USA, Stichwort eigene Infrastruktur aufbauen, wie Herr Grevenich sagt, kann das als solches privat finanzierten Unternehmen einmal jetzt ja, möchte nicht sagen gleichgültig sein, aber jedenfalls sich neutral dazu verhalten, scheint mir da angemessen. Und die oberste Ebene ist dann das Thema, welche Produkte sollen denn zum Verbraucher gebracht werden. Und da kommen dann natürlich die unterschiedlichsten unternehmerischen Erwägungen ins Spiel, etwa auch die Frage, wem würde man wertige Inhalte exklusiv geben oder überhaupt exklusiv geben. Das entscheidet natürlich jeder Inhalteanbieter individuell. Also auch da gibt es ja keine allgemeinen Regeln, so wie wir in Teilen Dinge exklusiv in der Mediathek halten, andere dann auch lizenzieren oder sogar in allgemein verfügbare Plattformen geben. So werden das vermutlich auch andere halten. Also jetzt in der Strukturierung des Themas ist, glaube ich, wichtig, die Gesetzgeber vom Bund, Land und Europa dazu zu bringen, sich dieser Frage einer Infrastruktur anzunehmen. Welche Komponenten umfasst die überhaupt? Ist es notwendig, dazu europäische Lösungen zu finden für Suchmaschinen, für Empfehlungssoftware, für Schnittstellenthematiken, für Login-Systeme und so weiter? Viele, viele Fragen, die dabei zu lösen sein werden. Und die Frage dann am Ende, welche Länder halten das für notwendig in Europa und wer könnte sich da anschließen? Die Frage, welche Produkte sollen dann auf einer solchen Infrastruktur stattfinden? Da gibt es eben die unterschiedlichen Vorstellungen, wie skizziert. Was relativ leicht ginge, ist nur die öffentlich finanzierten Inhalte dort zu platzieren und die auch zu bündeln. Das ist ja der Kerngedanke, den Frau Professor Thomas hat. Und sowas ginge natürlich. Das könnten wir auch im kleineren Rahmen jeweils machen, aus öffentlich-rechtlichen Inhalten, aber auch dann von staatlich oder kommunal finanzierten Museen, Kulturinstitutionen, Wissenschaftseinrichtungen und dergleichen. Könnte man machen, wäre sicher ein ganz spannendes Produkt, vielleicht auch mehrere Produkte am Ende. Man muss dann nur immer fragen, was wollen wir damit erreichen? Öffentlichkeit zu strukturieren, Zugang auch, und zwar zurechenbaren Zugang zu wichtigen Inhalten zu bieten. Und ist das als solches so zugeschnitten, dass User sagen, das gefällt uns, das nutzen wir gerne, das würden wir neben dem, was ja weiterhin in technisch exzellenter Qualität auch von YouTube, Google, Facebook und so weiter kommt, gerne nutzen. Und hier ist an dem Punkt der Debatte, glaube ich, müßig, sich jetzt schon darüber öffentlich zu streiten. Das ist eine mögliche Ausprägung, so ein Produkt zu machen oder mehrere für Wissenschaft und für Kultur getrennt und. Oder vielleicht auch Mediatheken zu bündeln innerhalb der Europäischen Rundfunkunion zwischen uns und anderen Sendern. Arte versucht ja sowas auch mit Untertitelung in unterschiedlichsten Sprachen Europas, dem europäischen Film dadurch auch Gesicht zu geben. Alles denkbar, alles spannend, müssten dann die jeweiligen Inhalte, Verantwortlichen, die jeweiligen Unternehmen miteinander diskutieren. Und klar ist auch, das ist ja eine Binse, dass Unternehmungen wie RTL oder andere am Ende für die Frage, sollen wir da mitmachen oder nicht, immer auch sehen müssen, ist damit Gewinn zu erzielen und braucht der Markt so ein Produkt? Da ist ja noch eine sehr viel direktere Frage nach dem Endverbrauchernutzen gestellt als bei uns, die wir sozusagen mit dem Privileg der öffentlichen Finanzierung ja auch noch die anderen Zwecke mit überlegen und bedienen können. Ist alles richtig und würde sich dann, wenn wir der Entscheidung näher kommen, so eine Infrastruktur tatsächlich jetzt errichten zu können zwischen Deutschland und Frankreich und weiteren, parallel dazu sehr schnell ergeben, auch im Dialog. Und ich kann nur sagen, die Gespräche, die ich habe mit unterschiedlichen Unternehmungen der Wirtschaft, die sind sehr ermutigend, weil das grundsätzliche Interesse, eine Alternative noch zu haben zu den großen US-Anbietern, ist vorhanden. Und wenn die Bedingungen stimmen, sozusagen auch für viele Urheber von wichtigen Inhalten, dann würden da gerne ganz pragmatisch gedacht mitmachen. Aber ich glaube, man muss die Ebenen auch sauber trennen. Und ich freue mich sehr, dass sozusagen die Notwendigkeit des Handelns auch in diesem unterschiedlichen Kreis hier geteilt wird. Und jetzt geht es darum, auch das Ganze wirklich gesamthaft zu denken.
Vielen Dank dafür. Ich glaube, das eint ja alle, die Sehnsucht nach einem besseren Internet und die Sehnsucht danach, sich das Vertrauen in das Netz und in Regulierung zurückzuerobern. Ich würde ganz gerne noch den einen rosa Elefanten ansprechen, der hier im Raum sich befindet, weil die Nachfrage, die hier mehrfach kam, wer darf denn mitspielen, umfasst vielleicht auch die Frage nach den Interessen von Verlegern, was immer mal wieder durch die Presse und durch die Öffentlichkeit als Idee ging. Dazu, das ist alles noch offen und ich glaube, dass das bei der Medienregulierung, bei dem Mediengeschäft, das so sehr auf die Gesellschaft einwirkt, deswegen ist ja auch die Sehnsucht nach einem fairen Netz dass die eben auch von Transparenz lebt und deswegen die Frage, wer spielt mit und wer bezahlt die Party und wie wird sie bezahlt, in diesen Fragen so rauskommt. Ich habe Herrn Grote als nächstes auf der Rednerliste.
Ja, vielen Dank, Frau Holzenthausen. Grote von Grote Medienberatung. Ein Teil meiner Fragen ist jetzt schon beantwortet worden, beziehungsweise von Herrn Wilhelm gesagt worden, dass es vielleicht noch zu früh ist, so sie beantworten. Ich wollte eigentlich journalistisch zugespitzt fragen, in Ihrem Gedankenraum, um welche Inhalte auf der Plattform es gehen könnte. Soll es um Entertainment-Inhalte gehen, um kulturelle Angebote, um Bildungsangebote oder im engeren Sinne um journalistische Angebote? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das möglicherweise zu früh, darauf eine Antwort zu geben. Aber eine zweite Frage, die ich noch hätte und die mich interessiert, ist, denken Sie an eine Plattform, an eine alternative zusätzliche Plattform für europäische Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger oder, was ja was anderes wäre, an eine Plattform für europäische Inhalte? Netflix ist ein US-amerikanisches Unternehmen, hat aber natürlich einen signifikanten Anteil von europäischen Produktionen. ProSiebenSat.1 ist ein europäisches Unternehmen, hat aber natürlich auch relativ viele Blockbuster im Angebot, wie ja die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch. Mit anderen Worten, mir ist auch auf einer etwas generelleren Ebene Ausmaß und Begrenzung noch nicht so sehr deutlich geworden. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkreter fassen. Danke.
So, ja, vielen Dank. Ich darf mich wieder zurückmelden sozusagen. Auch Frau Budde ist wieder zurück. Es hat leider etwas länger gedauert, weil wir noch eine Geschäftsordnungsdiskussion hatten. Und es gibt noch zwei Wortmeldungen auf der Redeliste, bevor wir wieder hierher gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das wäre dann als erstes der Herr Kleist.
Ja, vielen Dank. Alexander Kleist, Medienpolitik Unity Media. Herr Wilhelm, Sie haben es angesprochen, dass es eigentlich noch zu früh sei, das Ganze zu konkretisieren. Ich würde mich da aber Herrn Grewe nicht anschließen. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen konkreter sagen, wo die Reise hingehen soll, weil wir sonst, glaube ich, die Diskussion nicht sinnvoll weiter diskutieren können. Weil die Frage ist ja ganz entscheidend, über was reden wir? Reden wir am Ende über eine Art Supermediathek mit auch Archivcharakter, mit auch vielen älteren wertvollen Inhalten, aber auch mit Inhalten, die aus dem Kulturraum stammen. Dann stellt sich aber tatsächlich die Frage, okay, wie ist denn der Zugang zu diesen Inhalten geregelt? Reden wir dann über Exklusivität oder sollen diese Inhalte auch anderen Plattformanbietern zur Verfügung stehen? Wenn wir darüber aber nicht reden, sondern, so habe ich Sie zeitweise auch verstanden, über was Größeres, Breiteres reden, auch unter Beteiligung privater Rundfunkanbieter, wo dann die ganzen Inhalte zugänglich sein sollen, öffentlich zugänglich sein sollen, teilweise vielleicht auch gegen Entgelt, das Ganze dann auf Basis eines diskriminierungsfreien Algorithmuses und chancengleich, dann finde ich die Idee super, aber das haben wir schon. Das ist nämlich genau das Angebot, was Vodafone, was die Deutsche Telekom oder wir von Unity Media unseren Kunden seit vielen Jahren machen, streng kontrolliert von den Landesmedienanstalten, die nämlich genau überprüfen, dass wir auch wirklich diskriminierungsfrei und chancengleich sind. Und dann stellt sich die Frage eigentlich nicht mehr, können wir sowas noch als Wettbewerbsangebot dazu womöglich noch mit öffentlichen Geldern finanzieren und neu erstellen, weil dann kommen wir nämlich ganz schnell in Konflikt mit europäischem Beihilferecht. Zumal, wie gesagt, ich glaube, die Diskussion an der Stelle stellt sich gar nicht, weil wir haben die Angebote hier vor Ort und wir sollten lieber schauen, wie wir diese Angebote auch im Wettbewerb mit anderen neuen Playern stärken können, dass wir eben, wie es bisher ist, weiter eng in Kooperation mit den Landesmedienanstalten auch regulatorisch einen Blick drauf haben und nicht die Kunden am Ende nur zu neuartigen Angeboten sonst wohin verschwinden. Dafür brauchen wir aber keine neue Infrastruktur.
Vielen Dank. Und Herr Kottmann, bitte.
Vielen Dank, Jan Kottmann. Ich spreche für Google und YouTube. Ich kann tatsächlich in dieser Kette der Fragen auf meine Vorredner direkt nochmal mit der zentralen Frage eingehen, die mich beschäftigt, wobei ich die gesamte Idee sehr interessant finde und sehr diskussionswürdig. Was wäre denn das zentrale Wesensmerkmal dieser Plattform, die Sie meinen? Ich glaube, das ist die Frage, die hier alle so ein bisschen bewegt. Zwei Detailfragen dazu noch aus ganz eigennützige Anschauung. Wie stellen Sie sich, wir kennen die Schwierigkeiten, das zu gestalten, wie wollen Sie den Inhaltezugang gestalten? Wollen Sie den streng kuratiert machen? Wollen Sie Inhalte zuführen? Wollen Sie Nutzerinteressen berücksichtigen? Eben auch genau das, was angesprochen wurde, die algorithmische Verarbeitung von spezifischen Nutzerinteressen mit unterstützen. Und welche Rolle werden nutzergenerierte Inhalte auf einer solchen Plattform spielen?
Vielen Dank. Da ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr habe und wir auch ziemlich gut in der Zeit liegen, würde ich gerne hier oben jetzt hier vorne eine Schlussrunde machen. Und jeder von Ihnen vier hat die Möglichkeit, nochmal in 3-4 Minuten all das zu beantworten oder auch noch Gedanken zu äußern, die noch geäußert werden müssen. Wer möchte anfangen? Herr Pfennig, wollen Sie?
Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen zu den Fragen, die jetzt gestellt worden sind. Zu den Fragen, die jetzt gestellt worden sind, möchte ich mich nicht äußern, weil ich nicht derjenige bin, der dieses Projekt, wie Herr Wilhelm, schon länger in seinem Herzen bewegt und voranträgt. Deswegen fände ich es selber interessant, wenn Herr Wilhelm auf diese Fragen antworten würde, die gerade die letzten drei Fragesteller gestellt haben. Denn die sind ja zentrale Fragen auch nach der Konkurrenz dieses neuen Systems mit bestehenden, auch diese Frage nach der Konkurrenz mit möglicherweise des europäischen Beihilferechts und so weiter. Da hätte ich gerne mal Ihre Meinung dazu. Ich habe meinen Teil eigentlich gesagt. Ich finde diese Plattform im Prinzip eine gute Sache, solange die Finanzierungsfrage, was die Autoren betrifft und die Rechtezulieferer anständig geregelt ist. Und das Weitere ist, glaube ich, eher Ihre Kompetenz.
Vielen Dank, Herr Pfennig. Trotzdem, Frau Thomas.
Ich mache jetzt vielleicht Ungewöhnliches und zitiere noch mal jemand anders, aber als Antwort oder als Anregung besser gesagt, das ist noch überhaupt keine Antwort, aber auf die Frage nach den Inhalten, was ich eben schon zitiert hatte, eben Johannes Hilje mit seiner Plattform Europa, der ist irgendwie noch wesentlich konkreter geworden. Ich hatte Gelegenheit, letzte Woche mit ihm zu diskutieren und der ist irgendwie sehr kreativ auch gewesen in solchen Ideen, zu sagen, er hat mehr aus der Argumentation, die ich durchaus auch sehe, dass wir eben so etwas wie europäische politische Öffentlichkeiten und Deliberationsräume brauchen, hat er argumentiert, dass es sehr wohl ein wahrhaft europäisches Nachrichtenangebot auf so einer Plattform geben sollte, das aus der Kooperation der verschiedenen Redaktionen entstehen könnte. Dass es Instrumente, ich meine, digitales heißt auch, es gibt Instrumente jedweder Art und Informationen gibt, die politisches Engagement auf EU-Ebene fördern könnte. Das hat jetzt in unserer ganzen Debatte keine große Rolle gespielt. Aber wenn wir uns um demokratischen Zusammenhang und Integration sorgen, dann muss man das Ganze natürlich auch auf europäischer Ebene denken. Und wir wissen, dass die EU eben zurzeit immer in der Gefahr ist, quasi auseinanderzufliegen, weil zu viele nationale Egoismen oder Nationalismen regelrecht im Netz auch kaum greifen. Dagegen etwas zu setzen, das muss auch auf der Unterhaltungsebene passieren. Also die Vorstellungen, die wir uns von Europa oder überhaupt von unserer Welt machen, wird natürlich nicht nur durch ein journalistisches, sondern sehr stark auch durch das Unterhaltungsangebot mitgeprägt. Herr Hilje kam da auf, ich nenne den immer wieder, weil ich keine Ideen klauen will und sauber zitieren will. Ne? So in Zeiten von Plagiat muss man da ja ordentlich sein, aber mache ich auch sonst nicht. Er kam da auf solche Ideen, man könnte ja auch mal ein House of Cards aus Brüssel bringen oder irgendwie einen Interrail-Krimi von Jugendlichen, gibt es allerlei in den Ideen. Und auch Apps könnten auf so einer Plattform gedacht werden, die den praktischen Nutzen von Europa deutlich machen. Das sind jetzt ein paar sozusagen kleinteiligere, konkrete Ideen, was auf so einer Plattform stattfinden könnte. Aber ich finde nochmal, also die Diskussion zeigt, in dem Maße, wo sie alle Akteure, eben auch die gewinnorientiert arbeiten, mit hineingehen, stellen sich Folgefragen. Und das ist mein Argument, warum ich eben für so einen nicht kommerziellen Kontext einer so großen Plattform plädiere.
Frau Holsten, würden Sie als Nächste weitermachen.
Vielen Dank. Ich sage es nochmal, wer den Algorithmus hat, hat die Macht. Und darüber sind wir uns hier alle wahnsinnig einig. Und vielleicht dient die Plattform für das gute Netz auch ein bisschen dazu, nicht nur das Netz zurückzuerobern, sondern eben auch den Algorithmus, einen neuen zu schaffen. Und ich habe ja schon mal gesagt, alles, was die Meinungs- und Medienvielfalt bereichert, da sind wir große Freunde davon. Aber bevor man über Regulierungsoptionen spricht und wie das geltende Recht zu ändern wäre, finde ich es einfach notwendig zu erklären, wer soll denn dann derjenige sein, der am Ende die Macht hat? Wer hat auf den Algorithmus oder eben auf die Erkenntnisse Zugriff?
So. Ich möchte noch mal auf den Anfang kommen. Wenn es wirklich ein politisches Problem ist in Europa, dass wir mit der zunehmenden Polarisierung und der Strukturierung der Öffentlichkeit nach gleichgesinnten Gruppen nicht zurechtkommen, dann muss man auch da ansetzen. Und so sehr ich natürlich Verständnis habe für viele Standpunkte, die vorgetragen wurden, die aber von konkreten Unternehmen herkommen, also von entweder Netzbetreibern, Geräteherstellern, privat finanzierten Inhalteanbietern, so sehr möchte ich doch plädieren, wenn es darum geht, das Thema der Demokratie zu lösen und des Landes, dass man dann auch politisch denken muss. Unternehmerisches Denken ist richtig, wenn die Politik entschieden hat, ob sie so eine Infrastruktur will und welche Spielregeln gelten und auch für das Lobbyieren dann während des Prozesses. Aber der Anfang muss sein, welche Art von Meinungsbildungsprozess, welche Art von öffentlicher Debatte wollen wir? Und da ist doch richtig, dass bloße Nischenangebote nicht helfen. Wenn tatsächlich weiterhin für die große Masse der Menschen alle Inhalte, ob sie nun belegt sind oder nicht belegt sind, ob sie von privaten Urhebern kommen oder von Institutionen, bei YouTube, Google, Facebook in erster Linie sind und sich zurechenbare Inhalte, geprüfte Inhalte nur in ganz kleinen Nischen finden, dann werden wir das Problem nicht lösen. Also rate ich persönlich dazu, es wirklich groß anzulegen. Alles andere kann man auch machen und ist sinnvoll und gut und in jeder Hinsicht auch zu unterstützen, aber das löst nicht das politische Problem. Es sei denn, dieses geäußerte Bekenntnis, dass Handlungsbedarf ist, wird eben doch nicht von allen geteilt. Aber wenn man es teilt, auch aus staatsbürgerlicher Sicht, und jeder von Ihnen hat ja seinen eigenen Kopf auch als Staatsbürger und nicht nur als Lobbyist, wenn es wirklich geteilt wird, dass wir unter dem Aspekt der Demokratie, der freien Gesellschaften handeln müssen, dann muss man es, glaube ich, größer anlegen. Also eine Infrastruktur, auf der aufgehoben sein sollen Inhalte in anderer Art, als dass die geschäftsmodellbasierten Algorithmen der amerikanischen Plattformen leisten können. Und das ist kein Vorwurf, sondern sie sind eigentlich ihrem Geschäftsmodell verpflichtet, ist in einer Marktwirtschaft nicht zu kritisieren, mit bestimmten Ausnahmen, wo wir, glaube ich, auch Regulierung noch nachholen müssen. Aber im Grundsatz geht es dabei darum, Werbebudgets besonders treffsicher zu platzieren. Und bei einer Gemeinwohlbetrachtung muss es darum gehen, wie kann man die öffentliche Debatte so organisieren, dass nicht lauter Gruppen von Gleichgesinnten, die sich immer mehr in ihrer Meinung aufschaukeln, entstehen. Und wenn man es also so groß und politisch denkt, dann meine ich, muss man am Ende offen sein für Inhalte sowohl von öffentlich finanzierten Herkünften, wie eben etwa dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dem Kultur- und Wissenschaftssektor, aber auch der öffentlichen Daseinsvorsorge und so weiter, wie aber auch von Bürgern. Und bei dem Content, der von Bürgern kommt, müssen wir, glaube ich, eines dann besser machen, als die dafür nicht sensiblen Algorithmen der amerikanischen Plattformen, nämlich dass es eine Unterscheidung geben muss zwischen zum einen zurechenbarem Content und nicht zurechenbarem Content und auch dem Content in der Hinsicht, ob er verletzend, verleumdend, gefaked ist in gewisser Weise oder ob, wenn jemand darüber tatsächlich überprüfbare Umstände ins Spiel bringt, das dann auch schnell zu Konsequenzen führt oder nicht. Denn ansonsten hätten wir eigentlich nur die Doppelung dessen, was mit YouTube und Facebook sowieso da ist und im Zweifel dann eine schlechtere Doppelung, weil der Vorsprung der amerikanischen Unternehmen eben ein sehr beachtlicher ist und auch ihr Können ja ein sehr beachtliches ist. Dieses nur zu doppeln macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also man müsste die entscheidenden Punkte besser lösen, den Algorithmus nicht so ausrichten, dass sich eine Nachricht umso verlässlicher und schneller verbreitet, je emotional aufgeladener sie ist, Also dass sie nicht nur dazu einlädt, Inhalte möglichst schnell zu teilen mit Gleichgesinnten, sich gemeinsam zu freuen, gemeinsam auch zu empören oder andere sozusagen entsprechend dann mit einer zugespitzten Reaktion auch zu sehen und zu bewerten. Also ausgleichender sozusagen, den Zusammenhalt stärker in den Blick nehmend, die Vielfalt auch stärker respektierend. Das wird im Kleinen vielfach gemacht und auch sogar die amerikanischen Plattformen bemühen sich ja auch hier um angemessene Lösungen auch im Algorithmus, aber können natürlich nicht aus ihrem Gleis des Geschäftsmodells herausgehen und müssen das aus meiner Sicht ja auch gar nicht, weil sie nicht dazu gegründet worden sind, das Gemeinwohl auch mitzurealisieren. Aber eine Gesellschaft, die frei bleiben will, muss das machen. Und insofern also mein Fazit, natürlich eine möglichst große Offenheit für die Ansprache unterschiedlicher Produkte. Und ob dann es für RTL sinnvoll sein mag oder für all die anderen, die sich geäußert haben, sich an sowas zu beteiligen oder eben doch bei Facebook oder YouTube zu bleiben, das kann in einem freien Land jeder Unternehmer selber entscheiden. Wichtig ist nur, dass man möglichst attraktive Alternativen schafft und auch bei den Bedingungen Zugang zu Nutzerdaten, Respekt vor dem Brand eines Inhalts, Netzneutralität und dergleichen. Da würde ich dazu raten, dass wir in unserer eigenen europäischen Rechtstradition bleiben. Daneben, auch weil das in der Tat ja ein offener Prozess ist, ob so eine besser gestaltete Infrastruktur gelingen kann mit anders ausgerichteten Algorithmen, glaube ich, ist das Thema der Regulierung der amerikanischen Plattformen weiterhin auf der Tagesordnung. Dazu wird ja auch die neue europäische Legislaturperiode interessante Initiativen bringen. Wir bringen uns da auch wahrscheinlich alle in dem Rund in der einen oder anderen Weise ein in diesen Prozess. Aber das alleine, die Regulierung der bestehenden US-Anbieter oder dermaleinst dann auch der chinesischen Anbieter, wird eben nicht zum Ziel führen. Sodass ich noch einmal plädieren möchte, breit zu denken, unterschiedlichste Inhalteanbieter mit in den Blick zu nehmen und natürlich auch dabei, das ist ja ein sehr wichtiger Aspekt, auch die europäischen Inhalte, also die unser Leben ausmachen als Kontinent der Vielfalt, auch ganz stark dabei zu berücksichtigen. Netflix, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, hat natürlich auch eine ganz anerkennenswerte Anzahl von europäischen Produktionen, aber gemessen an dem, was etwa aus der Europäischen Rundfunkunion kommt, ist das verschwindend wenig. Also die Summe dessen, was bei Netflix oder auch Apple neuerdings und anderen Amazon ausgegeben wird für genuin europäischen Content, ist weit geringer als das, was etwa nur wir machen. Und wir sind ja beileibe nicht die Einzigen. Da gibt es noch sehr viele andere europäische Unternehmen, die dem Leben in Europa Gesicht geben, die sich mit Themen unserer Literatur, unserer geschichtlichen Themen und dergleichen auseinandersetzen. Also auch das halte ich für ein legitimes Anliegen, gerade dann, wenn sich die europäische Ebene noch auf diese Initiative dann mit draufsetzt, dass man auch die Vielfalt in Europa und die Wertschöpfung auch für unsere kreativen Urheber dabei mitbedenkt. Also für mich ist es als Zwischenetappe, wenn ich mir das noch erlauben darf, erfreulich, dass sozusagen die Resonanz wächst. Und ich spüre vor allem aus dem gesetzgeberischen Umfeld, Ländergesamtheit, Bund, aber auch Europaparlament, Europäische Kommission, das wachsende Bedürfnis, sich jetzt ernsthaft darum zu kümmern, sowas gemeinwohlbasiert breit zu denken und zu strukturieren. In dem Sinne danke auch für die Einladung.
Entschuldigung. Herr Wedem, alles richtig, aber jetzt ist doch meine Frage, wer macht's denn jetzt? Nimmt die Politik die Initiative? Nehmen Sie die Initiative als ARD-Vorsitzender? Ich meine, dass wir das alle wollen oder wie Sie das jetzt schön beschrieben haben, gut, okay, aber wie geht's denn jetzt weiter? Macht das Brüssel? Macht das das Europäische Parlament? Macht das die Kommission? Wer wirft denn jetzt den ersten Stein ins Wasser und sagt, ich fange jetzt mal an, mal abgesehen von dem Projekt, was das ZDF gemacht hat? Da würde ich mal gerne auch eine politische Antwort haben, von unserem Einlader vielleicht.
Ja, das unvermeidliche Schlusswort muss sowieso noch von mir kommen. Und erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich finde es auch gut, dass wir die Diskussion jetzt geführt haben. Plattformen werden uns weiter beschäftigen in unterschiedlicher Weise. Stichwort Medienstaatsvertrag, auch das steht ja auf der nationalen Ebene an. Regulierungsbedürfnisse sehe ich auch. Ja, ich glaube auch, dass Regulierung muss ja immer dazu dienen, Vielfalt, Pluralität und demokratische Meinungsfreiheit zu sichern. Das ist jedenfalls für mich Sinn und Zweck von Regulierung und nicht irgendjemanden zu gängeln. Aber wie geht es nun weiter mit einer Idee einer europäischen, einer großgedachten Plattform? Erstmal ja, großgedacht würde ich es auch machen. Klein haben wir schon viel. Und ich glaube, klein ist auch keine Antwort auf das, was ansteht. Nicht nur die US-amerikanischen Großkonzerne, sondern natürlich auch das Stichwort China, was Sie eben noch genannt haben. Da wird mit Macht im Moment in die digitale Welt, man will nicht sagen eingedrungen, aber schon die Chinesen versuchen schon ihre Manpower, ihr Wissen und auch ihre Ressourcen massiv da einzusetzen. Ich glaube, dass man es groß denken muss. Ich glaube auch, dass es politisch am Ende des Tages gesteuert werden muss, ein solcher Prozess. Aber wir sind ja sozusagen in der ersten Erfindung. Jedes Ding wird zweimal erfunden, einmal im Kopf, einmal in der Realität. Und im Moment sind wir in der ersten Erfindungsphase. Deswegen finde ich es auch gut, dass es offen diskutiert wird. Ich bin ehrlich gesagt nicht fertig mit der Frage, ob eine solche gemeinwohlorientierte Plattform eher im Sinne von Frau Thomas dann keine auch kommerziell generierten und auf kommerziellen Ertrag zielenden Inhalte haben sollte oder eben doch offen sein soll für alle, weil ich auch noch nicht so wirklich die Fantasie habe, was das in die wirkliche Welt runterdekliniert auch heißt. In der Kooperation zwischen dem öffentlich-rechtlich finanzierten Rundfunk, aber natürlich auch dem Content, den wir über Digitalisierung in unseren Erinnerungsorten, Museen etc. pp. Generieren und dem, was kommerziell am Markt generiert werden muss. Da reicht meine Fantasie ehrlich gesagt im Moment noch nicht aus, wie man das hinkriegen soll. Also insofern finde ich an der Stelle ist für mich strukturell erstmal die Frage noch ein Stück weit offen. Und ich hatte auch den Eindruck von dem Teil jedenfalls des Austausches, den ich mitbekommen durfte, dass das hier sehr unterschiedlich auch noch gesehen wird. Und wir als Gemeinschaftsveranstaltung, Medien und Kultur und sonstige Politiker und Schaffende da auch noch keinen gemeinsamen sozusagen Basis gefunden, keine gemeinsame Plattform gefunden haben, auf der wir dann die Plattform aufsetzen. Denn für mich jedenfalls ist sowas am Ende des Tages europäisch, nicht national. Und muss dementsprechend natürlich auch in den europäischen Institutionen oder auf europäischer Ebene institutionell auch abgesichert sein. Damit ist es auch nicht allein Aufgabe des ARD-Vorsitzenden. Genau. Völlig klar. Das würde nicht ausreichen, wenn wir das ernst meinen, nämlich eine kritische Größenordnung zu bekommen, die tatsächlich im globalen Wettbewerb mithalten kann. Und das ist ja die Grundidee, für die ich jedenfalls sehr viel Sympathie habe und die ich auch im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, wir als Bundespolitiker sind ja für Medien eigentlich gar nicht zuständig, nur für einzelne Teilaspekte der AVMD-Richtlinie oder sowas. Aber jedenfalls glaube ich, dass wir schon das ein bisschen befördern können und wenn ich dazu eine Rolle haben kann, dann würde ich die auch gerne annehmen. In dem Sinne, dass wir, glaube ich, am Anfang eines Erfindungsprozesses stehen, der aber wirklich lohnenswert ist, ihn zum Erfolg zu führen. Wenn das heute ein erster sozusagen bundespolitischer Resonanzraum war, dann freut mich das. Es wird sicherlich nicht der letzte sein. Ich darf mich ganz herzlich nochmal bedanken bei unseren Gästen, bei Ihnen Vieren, für Ihre Impulse, für die Diskussion, für Frau Holsten, dass sie eine halbe Stunde eingesprungen ist in der Moderation und bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, mitdiskutiert haben und ich freue mich, wenn wir Sie bei unserer nächsten Veranstaltung dann auch wieder begrüßen können, von der ich jetzt weder Termin noch Thema weiß, aber es wird Sie früh genug erreichen. Also bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.